It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and ones we can count on to help us live our best lives. But we can't keep them all to ourselves. So if you're feeling like a Black Opal beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too, because one shout out leads to another and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Bonusfolge Nerd und Kultur, zur sechsten Folge der zweiten Staffel House of the Dragon. Und normalerweise bin ich vor Aufnahmen immer so ein bisschen aufgeregt. Ich bin eigentlich immer aufgeregt, nicht normalerweise, sondern ich bin immer so ein bisschen aufgeregt. Aber ich habe heute das Gefühl, ich bin nicht halb so aufgeregt wie mein Gast, Hagen Decker. Hi, Hagen.
Hallo, Marco. Ja, ich bin total aufgeregt. Das stimmt.
das mag nicht an deiner Profession liegen, weil du bist Regisseur und wie ich jetzt auch gerade gehört habe, auch ehemaliger Schlagzeuger, was laute Kopfhörer erklären soll, die aber durch Echo Cancellation ihr hoffentlich jetzt nicht hört. Wenn nicht, mache ich es in der Post raus. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Aber du bist eben Regisseur und deswegen passt es gut, in einer sehr regiegetriebenen Folge mit dir darüber zu sprechen. Einer der Gründe, warum ich dich eingeladen habe, und es ist ja, wie soll ich sagen, ich bin da immer so, ich versuche, wenn ich diese Gäste für diese Bonusfolgen zu Game of Thrones damals und jetzt eben zu House of Dragon oder zu Better Call Saul, wenn ich mit Gästen gearbeitet habe, war es immer eine Mischung aus Menschen, die ich kenne und Menschen, die Expertise mitbringen. Und bei dir ist es, ich kannte dich nicht vorher, aber du kanntest mich und dadurch habe ich dich kennengelernt und jetzt hole ich dich hier rein wegen der Expertise. Das ist die Reihenfolge der Ereignisse, weil du mich in deinen Podcast eingeladen hast. Und danke dafür, aber ich werde nicht vergessen, wie ich in Sucht und Süchtig war, einem Podcast von der ARD. Und du eine so unglaublich herzliche Einladung mir gegeben hast, die ich dir leider gar nicht zurückgeben kann. Und leider ist Yves auch heute nicht hier, der sie bestimmt auch gerne gehört hätte. Ich muss ihm noch mal vorspielen.
Ja, bitte.
Ja, ich weiß gar nicht, wie ich ihn noch weiter vorstellen soll. Sag du mal was.
Ja, also ich, erstmal nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin Fan dieses Podcastes. Ich höre ihn seitdem es ihn gibt und verfolge euch beide auch schon länger natürlich bei YouTube. Ich bin Regisseur. Ich bin 41 Jahre alt und es gibt im Deutschen diese Crew United Liste. Kennst du die, Marco? Das Internetportal, wo man,
ich habe sie witzigerweise gerade hier auf. Ja. Und hab daneben.
Genau, und ich hab, ich bin fast bei 100 Filmen, also es soll jetzt nicht selbst lobend sein, aber ich habe, glaube ich, 60 Musikvideos gemacht und 40 Werbespots und hatte danach eine sehr starke Krise und auch eine Abhängigkeit, die ich behandeln musste auf Therapie. Und da habe ich richtig tief euch gehört. Mir geht's wieder besser jetzt und ich komme zurück in die Filmbranche. Ich habe auch wieder gedreht jetzt für Olli Schulz ein Musikvideo. Und ich will natürlich auch übrigens natürlich Filme drehen und Serien würde ich gerne machen. Nur da muss man mal gucken, man kommt halt da nicht so einfach rein, wenn man nur Musikvideos und Werbespots gedreht hat. Aber da kommen wir vielleicht heute auch zu. Der Regisseur der heutigen Folge hatte auch viel mit Musikvideos früher zu tun. Und das sieht man auch in der Folge. Mhm. Aber nochmal kurz, ich habe quasi als Praktikant angefangen. Ich war schon immer sehr, sehr filminteressiert. Also ich habe, glaube ich, in meinem Leben 3 Bücher gelesen. Davon ist ein Buch Dino Park von Michael Crichton. Also Jurassic Park ist auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme, gefolgt von, weiß ich nicht, Lost Highway, Zurück in die Zukunft. So, das ist alles so meins. Natürlich Star Wars, auch sehr viel Star Trek. Und ich habe immer dann auch, Herr der Ringe. Das war eigentlich mein großer, als ich als Jugendlicher die Making-ofs gesehen habe auf den Doppel-DVD-Boxen. Mhm. Die sind ja länger als die Filme. Ja. Und das muss man erstmal schaffen. Ja. Also Peter Jackson hat dort jedes Department wirklich dokumentieren lassen in krass langen Filmen, werdet ihr alle kennen da draußen, wenn ihr diese Box hattet. Und das hat mich wirklich, die schiere Passion dort von den ganzen Teams, von der Crew, diese ganzen auch praktischen Effekte. Ich weiß noch im dritten Teil, wie das Feuer gemacht wurde für den Trosis von Gondor. Hat man ja einfach ein Feuer daneben gemacht und dann mit einem Spiegel ihn da reingestellt. Und es sieht einfach unfassbar echt aus. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, boah, ich will unbedingt zum Film, ich will diese Magie lernen. Und ich hatte auch den Videorekorder wie du. Ich habe alles aufgenommen und teilweise manchmal auch Szenen rausgeschnitten, Filme schon umgeschnitten, weil ich der Meinung war, das kann man anders machen. Also das
ich kenne das Gefühl gut. Meine ersten Schnittversuche waren quasi eigene Musikvideos aus Footage von Videospielen und Filmen. Das waren meine ersten Schnittversuche. Wir hatten das ja in eurem Podcast so schön besprochen. Ich kann es auch nur noch mal empfehlen. Hört da mal rein, Sucht und Süchtig.
Genau.
Wir hatten ja über unseren Lebensweg gesprochen. Und es gab so gewisse Parallelen, wie diesen Videorekorder als Lieblingsspielzeug.
Genau. Und ich war dann
praktisch. Und von mir aus auch diese Extras und Herr der Ringe.
Oh ja. Das wirklich, also heute noch. Wenn ich manchmal einen absoluten Safe Space brauche, muss ich mir nur diese Making-ofs angucken. Das hat wirklich meine Liebe für das Handwerk entfacht und ich habe mich beworben an Filmhochschulen. Die haben mich alle abgelehnt. Kein Talent. Es war ganz schön hart. Und ich bin dann vom Praktikant zum, dann als nächstes durfte ich das Archiv selektieren. Also damals gab es noch diese Bänder, Beta, Digibeta und HD-Cam. Das sind diese professionellen Filmbänder, auf denen dann gespeichert wurde. Ein bisschen besser als eine VHS quasi. Und dann habe ich das Archiv selektiert und habe mich dann immer nachts in der Filmproduktion an den Schnittcomputer gesetzt und habe mir damals Final Cut beigebracht und durfte dann den Ton anlegen. Und so bin ich quasi in dieser Filmproduktion irgendwann aufgestiegen, auch zum Producer, Kameramann, und habe dann am Ende den Laden verlassen und habe dann meine selbstständige Tätigkeit aufgenommen als Regisseur. Und das waren dann erstmal 60 Musikvideos, wo man nicht viel Geld verdient hat, aber da habe ich eigentlich alles gelernt und auch die Sachen mir immer selber ausgedacht, und dann habe ich Werbung gemacht und konnte ein bisschen Geld verdienen, und ja, dann wurde ich leider kokainabhängig. Jetzt habe ich einen Podcast, um aufzuklären, dass man da aufpassen muss, aber die, um das vielleicht nochmal kurz zu sagen, die Filmbranche hat mich nicht, das ist natürlich ein Klischee, dass dort alle auch Drogen konsumieren, dem war nicht so, da war ich auch noch selbst dran beteiligt und habe da schnell die Kontrolle verloren, weil ich da sehr affin war. Jetzt versuche ich, in Sucht und Süchtig aufzuklären, aber das Filmemachen, mein Beruf ist Regisseur und das liebe ich ohne Ende, und wenn ich irgendwie ein paar Monate nicht gedreht habe, dann fehlt mir richtig die Ausgeglichenheit. Zum Glück konnte ich auf Therapie lernen, dass ich jetzt auch Bilder male und sowas, was mir hilft, meinen kreativen Output zu kanalisieren, Und das kurz zu meiner
auch da helfen wir uns.
Ja? Ja, Wahnsinn.
Ja, wir hatten das ja, ne? Wir brauchen kreativen Output, weißt du noch?
Ja.
Da waren wir sehr d'accord, dass wir nicht zu lange rumsitzen können und am Strand liegen. Das geht nicht.
Ja,
also,
ist schwer.
Ich glaube, da sind wir vom ähnlichen Schlag, und das mit den Filmhochschulen kenne ich natürlich auch. Auch wie ich jetzt auch durch meine auch Karriere als Praktikant an Filmsets und so gelernt habe, was für ein elitärer, inzestuöser Verein die deutsche Filmbranche ist. Das ist für mich einer der Hauptgründe, warum so vieles nicht funktioniert. Und die Gegenbeweise ja immer wieder die sind, wo es funktioniert. Und dazu gehört eben auch die Werbefilmindustrie und die Musikvideoindustrie.
Ja.
Und deswegen bist du heute hier natürlich, weil du dich gut auskennst. Und ich sehe, du hast dich gut vorbereitet.
Siehst du das? Woran siehst du das?
Wegen dem Regisseur. Du hast den Regisseur schon erwähnt, was deine Karriere war. Weißt du, in meinem Hinterkopf hatte ich nur abgespeichert, der kommt aus dem Kameradepartment. Der ist ja schon ausgezeichneter, prämierter Kameramann war bei vielen auch HBO-Produktionen.
Succession.
Und sich dann in Richtung Regie gesneakt hat und dafür Succession auch einen Emmy gewonnen hat.
Genau, ich habe das nur kurz nachgeschlagen bei IMDb, weil das, da kann man immer kurz die Karriereleiter so anschauen. Und das ist erst sein viertes Regieprojekt, das muss man mal sagen. Also meine Güte. Er hat, glaube ich, 3 Folgen Succession gemacht, und dann, kannst du mal sagen, wie man ihn ausspricht? Ich möchte jetzt nicht in die Falle treten. Das überlasse ich lieber dir.
Ich habe festgestellt in der Recherche, dass er von Amerikanern ständig unterschiedlich ausgesprochen wird. Okay. Deswegen habe ich mich jetzt für mein Video darauf committed, es zu versuchen, wegen auch wegen den ethnischen Wurzeln, dass ich es einfach so ausspreche, wie es ein Deutscher aussprechen würde. Einfach so, okay, so wie es geschrieben ist, wird es ausgesprochen. Also ich sag jetzt Andri Parek. Aber die Amerikaner schwanken zwischen Andrew ich habe sogar, also ich glaube, falsch ausgesprochen von Jimmy Kimmel gehört, dass der Parrett oder so gesagt hat oder Partag oder so. Also er hat da irgendwo ein T reingeschummelt, das da gar nicht steht. Aber es war bei einer Preisverleihung. Es war genau, als er den Emmy gewonnen hat. Dann habe ich mir gedacht, okay, der Jimmy Kimmel ist einfach garantiert falsch gemacht. Der hat hier einen John Travolta abgezogen. Und wenn du dich erinnerst, was bei Damien Chazelle? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Nee, es war bei einer ganz anderen, es war eine Schauspielerin, ne? Wo er den Namen falsch auf die Kette gekriegt hat. Und ich sag jetzt,
ich guck gerne Jimmy Parek, Kimmel,
einigen wir uns einfach darauf.
Ja,
ja, der Herr Parek hat auch gerne. So, aber ich würde ihn jetzt nicht als Referenz nehmen. Ja. Er sagt ja auch Jared Leto, berühmterweise. Ja. Und dann haben ihn so viele Leute darauf hingewiesen, dass es Jared Leto heißt. Und dann haben sie einen Gag darüber gemacht, dass es in Wirklichkeit doch Jared Leto heißt. Und ich sage aber in meinen Videos schon immer Jared Leto. Und dann zeigen mir Leute den Clip, wo sich Jimmy Kimmel eigentlich darüber lustig macht, dass man es falsch aussprechen soll, als Beweis, dass man es so ausspricht. Was natürlich Quatsch ist.
Meine Güte.
Man heißt Jared Leto und nicht Jared Leto.
Es ist immer so eine Sache mit der Aussprache. Ich weiß noch, dass ich mein halbes Leben lang im Restaurant Bruschetta bestellt habe und alle gucken mich immer an und wundern sich. Und mich hat niemand korrigiert und ich sitze da ganz selbstbewusst und bestelle weiter meine Bruschetta. Dabei ist es die Bruschetta und das war doch sehr, sehr peinlich. Ich weiß das erst seit kurzem.
Auch hier wieder Hagen, ich schwöre bei Gott, ich weiß auch seit einem halben Jahr, dass es Bruschetta heißt. Und selbst ich sage immer noch Bruschetta, weil ich denke, es klingt besser. Ich denke, es klingt einfach richtig. So, was
ich. Aber zum Glück bin ich nicht in die Falle getappt, getappt. Hier in Brandenburg wird auch gerne, in Brandenburg wird gerne Latte Macchiato bestellt als ein Latte Macchiato. Das ist dann Endgame.
Ja, okay, das habe ich noch nie gehört. Andri, wo waren wir jetzt bei dem? Der hat Succession gemacht.
Ich glaube, ich habe gesehen, das ist erst sein viertes Regieprojekt eben. Der hat die Emmys gewonnen für diese drei Folgen Succession. Und das ist schon richtig, richtig stark. Meine Güte. Aber er ist auch noch 10 Jahre älter als ich. Also ich habe noch Zeit.
Wenn es danach geht. Ich bin ja froh, dass ich kann mich gerade mal innerlich damit abfinden, dass die Fußball-Profikarriere, dass die schon nicht mehr in Frage kommt.
Das kenne ich, stimmt. Ja.
Ich glaube, ich habe es bereit. Vielleicht noch als Torhüter mal gucken. Worauf ich hinaus will, ist, ich fand es dann so bemerkenswert, dass gerade wenn so ein ausgezeichneter Regisseur diese Folge macht, dass die so unglaublich schlecht abschneidet. Ich war nämlich ich war wirklich überrascht. Wir hatten das Thema bei der vierten Folge, dass die mit mittlerweile 9,6 auf IMDb, zwar eine der 10 besten Game of Thrones / House of the Dragon Folgen überhaupt ist, also aus diesem ganzen Universum. Und dass ich persönlich finde, dass die neue Staffel auf einem sehr hohen Niveau ist. Es fühlt sich halt anders an und dafür wird es auch ein bisschen abgestraft. Es ist sehr ausgebremst. Leute ärgern sich über Daemon in Harrenhal. Dabei ist das so gefühlt immer mein Highlight. Also Daemons Mansion, Luigi's Mansion. Ich gucke das immer ganz gerne.
Ja.
Und auch bei der Folge habe ich gedacht, okay, das werden jetzt einige als Filler begreifen, obwohl das für mich überhaupt kein Filler ist. Ganz im Gegenteil, es ist so wie die Folge davor ein ganz großer Wendepunkt für alles und eine wichtige Vorbereitung für alles Coole, was noch passieren wird. Und dann war ich trotz dessen, war ich überrascht zu sehen, dass die Folge 6,2 auf IMDb hat.
Das schlecht, Falke.
Unfassbar schlecht. Und dann habe ich auch wirklich gedacht, wie kann das denn sein? Und dann gucke ich so in die Bewertung rein. Und die Bewertungen schwanken zwischen 3 Punkten. Das eine ist, Leute, die wirklich 9 von 10, 10 von 10 geben, alles super. Eigentlich fast schon so, also nicht super, super, finde ich die Folge jetzt auch nicht. Aber so ein bisschen mehr in meine Richtung gehen. Dann gibt es halt die Leute, die die Folge so ein bisschen abstrafen. Die sagen, ja, aber da passiert ja gar nichts. Wobei ich immer der Meinung bin, gerade bei House of Dragon passiert in sehr vielen Szenen sehr viel. Also hier passiert in meinen Augen sehr viel. Aber die geben dann so 6 von 10, 7 von 10. Okay. Aber unglaublich viele Wertungen sind bei 1 von 10, bei 2 von 10. Wo ich wirklich denke, so, wie kann das denn sein? Und ich habe die Lösung jetzt gefunden.
Bitte, ich bin ganz gespannt.
Review-Bombing aus Saudi-Arabien.
Ah, Erklär mir das mal, das habe ich nicht auf der Uhr. Was bedeutet das?
Ich hab das nicht auf dem Schirm gehabt, dass Leute sich so sehr über einen gewissen Kuss stören. Das passiert relativ häufig mittlerweile bei Serien, die gleichgeschlechtliche Annäherung zeigen. Dann gibt es ein Review-Bombing aus dem saudi-arabischen Raum. Und darauf kannst du das zurückführen. Also es ist auch jetzt nicht eine Vermutung oder so. Da gibt es ja Statistiken bei IMDb. Du siehst, wo die Wertungen herkommen. Ja. Und die überwiegend super schlechten Bewertungen kommen daher. Was witzig ist, weil wie kommt man erst bei House of the Dragon auf den Punkt, gleichgeschlechtliche Sachen passieren doch in Game of Thrones seit es Game of Thrones gibt. Das ist jetzt nichts Neues.
Ja.
Ich bin überrascht.
Und sie waren ja sehr, sehr sparsam bisher mit der Sexualität, das muss man ja auch mal sagen. Also im Vergleich zur Urserie ist es ja sehr, sehr, also ist ja, kommt ja im Grunde fast gar nicht vor, wenn man vergleicht, wie vorher Körper und Sex inszeniert wurden. Aber gut, zu dem Kuss kommen wir sicherlich noch, aber das ist natürlich schade, dass wir noch in so einer Welt leben, wo das ein Thema ist, das mal ist bescheuert, ne?
Also ich persönlich war eher überrascht. Ich habe das so nicht kommen sehen. Umso länger ich die Szene gesehen habe, also auch beim zweiten Mal, und umso länger die Szene ging, hatte ich das Gefühl, ja, aber irgendwie passt es schon in die Situation rein. Und ich mag ein bisschen die Erklärung von Emma Darcy dazu.
Okay.
Aber dazu kommen wir dann, wenn man das ist jetzt der heiße Teaser für das, was alles noch folgen wird. Ich finde, es passt ganz gut am Ende doch zu den Figuren, bin aber gespannt, wie sie das weiterverfolgen werden. Weil das ist etwas, was das Source Material jetzt so nicht hergegeben hat, aber das Source Material ist ja schon nur ein Bericht von einem Bericht. Und das hier ist ja, hier sind wir auf einmal drin. Wenn du nur diesen Bericht vom Bericht nimmst, dieses Source Material, da ist ja auch eine Rhaenyra sehr viel, einseitiger, fast fieser, fast berechnender gezeichnet. Alles, was uns die Serie gezeigt hat von Emma Darcy oder Millie Alcock als Rhaenyra Targaryen, zeichnet ja eine ganz andere Figur. Aber auch da in der Vorlage so ein bisschen von den Siegern geschrieben oder von denen, die vom Krieg übrig bleiben. Weil Sieger ist jetzt auch nicht richtig, ohne jetzt irgendwas vorwegzunehmen. Aber Geschichte wird nun mal von den Leuten geschrieben, die da bleiben und dann das, die Propaganda von beiden Seiten versuchen zu interpretieren. Und die Rhaenyra, die wir kriegen, ist ja natürlich viel näher an so einer ganz menschlichen Perspektive. Aber wie ist dann deine Perspektive auf diese Folge?
Ich wollte noch kurz eins davor sagen, und zwar vielleicht, wie ist meine Perspektive auf das ganze Universum, damit alle, die uns hören, das auch einordnen können. Ich habe keine Ahnung vom Lore. Ich habe nie was dazu gelesen, deswegen war das für mich gerade sehr interessant, was du gesagt hast. Ich bin wirklich ein Konsument dieser Serie im Heimkino-Bereich. Also ich habe die erste Serie, also ich habe Game of Thrones, glaube ich, 2-3 Mal gesehen. Weil es einfach großartig finde. Ich komme auch mit dem Ende sehr gut klar, ehrlich gesagt. So. Wenn ich sowas ein drittes Mal gucke, dann auch immer so als Safe Space, dann lasse ich das hinten rauslaufen. Aber ich liebe das Universum und ich liebe die Welt. Und die, das heißt, alles, was mir Menschen erzählen vom Hintergrund und aus der Lore, ist für mich immer so, okay, cool, good to know, habe ich jetzt nicht auf der Uhr gehabt, weil ich einfach das nur schaue, wie sicherlich auch viele, ja, die nicht ganz intuit sind. Und den Spin-off jetzt fand ich von vornherein sehr gut. Also ich war sofort wieder drin, ich glaube, es hat nur ein paar Minuten gedauert, dann war ich wieder in Westeros. Und da wollte ich wieder hin. Ich hab mich drauf gefreut. Ich finde total toll, wie man diesen. Wie viele Jahre sind das, Marco? Das weiß ich jetzt zum Beispiel eben nicht. Wie viele Jahre?
Vor Game of Thrones?
Ja. 500 oder was? Oder?
Ungefähr 170.
Ach, 170. Okay. Ungefähr. 170 sind
das. Das ist gar nicht so viel. Also es sind nur ein paar Generationen dazwischen, aber es ist natürlich viel dazwischen.
Ja, aber trotz alledem hat man. was meine Urangst war vor dem Spin-off, vor der ersten Folge, dass man jetzt die Welt komplett verändert hat, um diesen zeitlichen Abstand zu veranschaulichen. Ja, ich war sehr, mir war froh, also der Thron sieht ein bisschen anders aus und so, aber es gibt das Small Council, es gibt die Häuser, die Rüstungen, die Embleme, die Familien, das ist alles da und das hat mich voll abgeholt. Und um deine Frage zu beantworten, ich bin into it, ich liebe es, ehrlich gesagt, ich bin ein Fan. Und ich finde auch, dass man in dem Spin-off, mein Gott, was wird heutzutage alles verkackt, was man so sehen muss, wo man sich drauf gefreut hat und denkt, ah fuck, Leute, ehrlich, oh, das ist nix geworden. Besprecht ihr oft genug hier in der Show, Stichwort Star Wars. Und und ich fühle mich da zu Hause. Ich finde es ganz toll, jeden Montag wieder nach Westeros zu fahren und die Targaryens in Action zu sehen. Also der größte Unterschied jetzt ist, die Drachen sind nicht mehr Mythologie, sondern sie sind real existente Realität im Alltag. Und wie die Leute damit umgehen und wie das alles so besprochen wird, das ist für mich eigentlich mit das Spannendste. Genau, das ist so meine Einstellung zur Serie. Ich find's toll.
Aber wie findest du dann explizit dann die Folge dazu? Weil die ist ja durchaus sehr viel entschleunigter, als wir es jetzt von der ersten Staffel kannten. Was ich halt so schön finde, die ersten Staffel haben sich alle darüber aufgeregt, dass die ganze Zeit diese Zeitsprünge sind und immer passiert, was immer passiert war. Und jetzt hast du etwas, wo es ein bisschen entschleunigter ist und sehr viel vorbereitet wird. Und ich bei keiner dieser Folgen das Wort Filler-Folge benutzen würde, weil es so viel vorbereitet wird für diese Highlights wie diese vierte Folge. Und wir haben ja nur noch zwei Folgen. Das heißt, da irgendein Highlight wird da auch wieder drin sein. Ich mag dieses neue Erzähltempo, das mich sehr an das alte Game of Thrones in den ersten vier Staffeln erinnert.
Da hast du recht und das habe ich auch so wahrgenommen. Ich muss tatsächlich, du hast das vorhin schon mal gesagt, das Wort Füllerfolge, das ist ja auch, es gibt ja dieses Format dieser Folge, der Übergänge in einigen Serien und ich hatte das, glaube ich, ich habe die Folge zweimal gesehen, ich habe ganz kurz beim ersten Mal habe ich gedacht, oh, okay, das ist eine Füllerfolge, habe mich dann aber schon nach ein paar Minuten wieder komplett umentschieden, weil dem nicht so ist. Ich finde die Folge, und wir gehen ja wahrscheinlich gleich auf ein paar Details, ich mag die total. Ich finde gerade diese ruhigen Setups, die sich auch unterscheiden, die unterschiedlich inszeniert sind, großartig und das alles immer unterbrochen von dem, ja, von dem ganz neuen, von, ich sag ja in meinem Kopf, Damon ist gone, also Damon ist jetzt mad, ja, ist ein bisschen verrückt und da werden wir wahrscheinlich drüber sprechen, was das alles auszusagen hat oder ob das reale Erinnerungen sind oder eben seine verhexten Träume, aber ich finde das ruhige Erzähltempo hat mich total abgeholt und ich mag, wenn die Charaktere, ich meine Marco, das ist ja ein Universum, wo wenn sich dort zwei Leute unterhalten, hat das immer Impact. Ja, man will immer zuhören, es ist wichtig, was erzählen die sich? Man kann es eigentlich nicht verpassen, wenn ich mal kurz nicht bei den, weiß ich noch, gestern kurz mir irgendwie mein Wasser nachgefüllt habe, dann habe ich nicht ganz genau zugehört, worum es gerade ging im Small Council, dann musste ich wieder zurückspulen, weil das eben so wichtig ist und ich persönlich mag das, das ganze Build-up und diese taktischen Spielchen untereinander der Leute, das ist ja das ganze Universum ist ja der, ich mach das, du machst das, wir gucken mal, was macht der Dritte und dann entscheiden wir, was wir jetzt wieder machen. Das ist ja Schach, ne, Game of Thrones und das finde ich ganz, das gefällt mir und diese Folge, ich fand sie super.
Sehr schön. Dann habe ich dich ja genau zur richtigen Folge dazu geholt. Das war ja ein Gamble. Wir haben ja vor ein paar Wochen zusammen aufgenommen und da auch schon über deine Liebe von Game of Thrones geredet. Ich weiß gar nicht mal, ob's auch vor dem Mikro war oder ob das davor oder danach war, aber wir hatten ein bisschen drüber geredet und dann hab ich ja beschlossen, dich einzuladen und das ist ja dann ein Gamble sozusagen, okay, welcher Termin passt ungefähr, vielleicht schaffen wir es ja auch so ungefähr zum Release der Folge und das haben wir ja auch so gemacht, aber wir wussten ja nicht, was für eine Folge uns erwartet. Es könnte hätte jetzt auch eine sein können, die dich komplett unterwältigt, wobei das, wir sitzen ja nicht hier, um jetzt nur über den Geschmack zu reden, sondern über die Folge selbst. Deswegen lass uns ein bisschen einsteigen.
Bitte.
Mit dem ersten Kontrast, den ich an dieser Folge schon sehr schätze. Das ist nämlich, es ist so ein Ding, das analysiere ich immer super gerne bei Game of Thrones bei House of the Dragon Folgen. Es ist einfach nur der Folgentitel. Warum heißt die Folge, wie sie heißt? Und du erinnerst dich vielleicht, die fünfte Folge hieß Regent, Regent. In Deutsch hieß sie nur der Prinzregent, was damit dann nur Aemon Targaryen ist. Mhm. Aber die englische Wahl des Wortes Regent statt Prince Regent hat impliziert, dass es um mehr als einen Regenten geht. Und das habe ich dann auch mal im Video und das haben wir dann auch im Podcast, glaube ich, wirklich so ausdifferenziert, warum das so ist und welche Regenten gemeint sind, welche aufsteigen, welche fallen. Und jetzt hast du eine Folge, die hier heißt, als wäre das der perfekte Kontrast dazu, Small Folk, übersetzt das gemeine Volk oder das einfache Volk und die einfachen Menschen einfach, die jetzt hier so als Gegenpol hingestellt werden, sowohl als die Leute, die natürlich den Aufstand machen, als auch, dass das gemeine Volk beginnt, Drachen zu besteigen. Was auch trotz der offensichtlichen Herkunft des Menschen, der jetzt einen Drachen besteigt,
schon eine riesige Stefan.
Wendung der Machtverhältnisse ist. Sir Stephen Darklyn hast du das Behind the Scenes zu der Folge gesehen?
Nein, hab ich noch nicht.
Es gibt zu jeder Folge jetzt immer zwei fantastische Behind the Scenes. Das eine ist
das wusste ich nicht.
House of the Dragon. Das gibt's auf dem offiziellen YouTube-Kanal. Das gab's auch schon immer bei Game of Thrones. Das ist immer so 8 bis 9 Minuten. So relativ oberflächlich analysiert und was sich die Leute so dabei gedacht haben und ein paar Interview-Ausschnitte. Das ist immer ganz nett. Das gucke ich mir immer an, auch als Grundlage, falls ich noch irgendwas davon einbauen möchte in meine Videos. Aber das andere und das Neue für diese Staffel ist, es gibt zu jeder Folge eine Folge, die heißt The House of Dragons Build. Und das geht immer um die 20 Minuten pro Folge. Und es geht nur um das Making of am Set. Vor allem, wie das Set gebaut ist, wie die Kostüme gebaut sind. Das passt perfekt zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Das, was diese Magie ausstrahlt, schon bei Herr der Ringe. Das transportieren diese 20-minütigen Videos unfassbar gut. Kann ich nur jedem empfehlen, gerade jetzt auch an dich. Ja. Wir werden ein paar Dinge davon für diese Folge auch heute besprechen.
Okay.
Was sagst du denn zu diesem Kontrast?
Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich glaube
Aber ein passender Titel im Nachhinein, ne? Small Folk.
Ja, ich war auch, also als ich das gelesen habe, ich meine, es wird ja auch schon seit einer Weile dieser eine small-folkige Charakter angeteased, den wir immer wieder sehen mit den weißen Haaren. Und ich hatte, mein erster Gedanke war, dass wir jetzt mehr sehen, was da eigentlich kommt. Ich meine, reden wir hier spoilerfrei komplett? Ja, ne? Ja, logisch.
Wir sind schon lange im Spoiler-Part. Hau raus, was du willst. Meinst Ulf der Weiße wird er genannt, der sich als Bastard von Balon the Brave bezeichnet hat.
Ach so, das weiß man schon. Siehst du, das habe ich auch nicht gecheckt. Weil
das hat er gemacht in der ersten Szene, wo man ihn sieht. Nicht die erste Szene. Die erste Szene, die man sieht, ist, glaube ich, als er die Ratcatcher aufhängen sieht. Und dann sitzt er ja in der Taverne und erzählt den Leuten, er sei. Ne? Das ist seine Behauptung. Er wirkt ja auch wie ein Prahlhals. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt. Aber er sei der Bastardsohn eines Targaryens von Balon the Brave, der, glaube ich, der Sohn von Jaehaerys dem Ersten war, der König aus der allerersten Folge, den man sieht, der diese Machtregelung getroffen hat, dass Viserys jetzt übernimmt.
Das würde ja auch hinkommen vom
Alter. Er sei angeblich der Bastard zu aufnehmen.
Ja.
Es könnte hinhauen, aber wer weiß das schon.
Genau, das habe ich zum Beispiel nicht mitbekommen. Das ist wieder interessant. Da habe ich anscheinend in dieser Sekunde mal wieder mein Wasserglas aufgefüllt und nicht zurückgespult. Aber ich dachte eben bei dem Folgetitel schon, es geht um ihn und Small Folk. Auch ist ja wieder doppeldeutig, weil oder es gibt ja auch noch andere Bastarde in dieser Serie, die Kinder vom Sea Snake, wo wir jetzt wissen, dass das zwei sind wahrscheinlich, die hoffentlich auch noch ihre Drachen reiten im näheren Verlauf dieser Folge dieser Serie. Und da habe ich das so ein bisschen drauf bezogen, dass wir jetzt Small Folk auf den ersten Blick, aber eigentlich sind sie ja royalen Blutes. Und natürlich Small Folk auch diese ganze Nummer mit dem mit der Essensunterstützung. Fand ich übrigens einen richtig guten Move von Rhaenyra. Also das natürlich geraten von Lady Messiah.
Missaria.
Das fand ich gut mit den Booten.
Ja, also gut ist nicht das Wort, das ich benutzen würde, weil ich würde sagen, das ist clever, aber es ist auch, ich finde, das ist auch ziemlich perfide und zeigt, wie Politik funktioniert. Weil das hatten sie in der Folge gar nicht thematisiert, aber das gehört ja dazu. Klar, sie haben die Boote rausgeschickt, die Leute freuen sich, die Musik von diese romantische Rhaenyra-Theme läuft da im Hintergrund.
Ja.
Ne? Also als wäre es eine Heldentat. Aber du darfst nicht vergessen, wer hat denn eine Blockade um King's Landing herum aufgebaut, dass diese Menschen nichts zu essen haben?
Ja, der,
das
ja,
sind aber genau die. Und ich weiß noch, ja, dass ja. irgendjemand auf, im Internet, auf Twitter oder so hat gefragt, ist das nicht ein Plothole, dass sie das ganze Essen hat? Nee, das ist kein Plothole. Sie hat die fucking Blockade aufgebaut. Sie hat das Essen. Das ja. ist alles für diese Leute schon immer gewesen. Das sind ja. die hat die Handelsschiffe ausgenommen, die dahin wollten.
Ja, stimmt. Aber in dem Moment bin ich halt auch, dann, ich habe das erste Boot gesehen und habe den Blick gesehen. Das war auch da wieder gut inszeniert. Dass man dann, ich hab gehofft, bitte lass das ganz viele Boote sein mit dieser kleinen Fahne. Ja. Da hab ich mich dann in dem Moment drauf gefreut und dann zieht die Kamera so auf und die kommen aus diesem Nebel raus. Und natürlich hast du völlig recht, so funktioniert leider Politik. Länder verkaufen beiden Kriegsparteien Waffen und so weiter. Das ist halt leider alles eine abgefuckte Scheiße, muss man schon oft sagen, in welcher Welt wir leben. Habe ich in dem Moment natürlich so oft auch nicht auf der Uhr gehabt. Ich habe einfach nur gefreut, dass sie jetzt was zu essen haben. Und dass Rhaenyra diesen Move gemacht hat, aber natürlich ist sie Teil der Blockade. Man muss aber mal sehen, dass die Leute da in King's Landing natürlich in dem Moment, was bleibt denn hängen, ja? Und erstmal geht's denen jetzt gerade nicht gut dadurch, aber man hat ja auch gemerkt, und das finde ich auch wieder, da ist auch dieses Universum einfach ein ganz toller Spiegel, wie du gerade richtig gesagt hast, wie Politik funktioniert, aber auch wie Menschen funktionieren, und dass dann Queen Rhaenyra da ausgeschautet wurde und dass sie an uns denkt, obwohl sie die Stadt eingekesselt hat, das fühle ich aber auch. Ich würde auch sagen, weil man versteht ja, dass sie das nur macht, weil ihr der Thron geraubt wurde. Und das ist ja dann auch ein legitimes Argument, da drum zu kämpfen, vielleicht mit so einer Blockade. Und dann aber trotzdem die kleinen Leute zu unterstützen. So.
Ja. Ja, aber to be fair, mit einer Sache haben ja die Menschen recht, wie dann das, was da ist, verteilt wird. Und sie werden ja auch dadurch getriggert, dass einfach eine Horde Schafe auf dem Wagen zur Burg gebracht wird. Und du weißt ganz genau, das ist nur dafür da, dass der Drachen was zu essen hat und sie vielleicht noch ein Festbankett haben können, während die Leute sehr dünne Fischsuppe schlürfen müssen. Das ist natürlich unnötig provozierend. Und ich glaube auch tatsächlich, das sind die Momente, wo man merkt, dass Otto Hightower nicht mehr da ist.
Das wollte ich gerade sagen.
Sehr bedacht darauf war, was die Leute denken.
Ja, also unter Otto Hightower wäre das nicht passiert. Man kann zu ihm stehen, wie man will. Er ist ja auch ein schwieriger Charakter und jetzt auch kein Sympath. Aber bei Aegon und bei Daemon, Aemond fehlt doch wirklich die Ausbildung, dass wie erhält man seine Macht? Also, ne, die sprechen alle Valyrisch und die wissen schon ein bisschen über die Familie Bescheid. Jetzt, aber die waren ja beide jetzt nicht so die richtigen Streber, als sie kleiner waren. Aber dass sie da politisch so unachtsam ihre Feasts feiern, das hat mich schon auch aufgeregt. Also das geht eigentlich nicht. Ja, und ich weiß nicht, welcher Charakter das gesagt hat.
Ich habe noch in der Podcast-Folge davor Aemond gelobt.
Ja, für also, was?
Ich weiß nicht, ob du die Folge davor gehört hast, aber ich habe ihn noch gelobt, weil er hat dieses Meeting an sich gerissen, hat dann sofort Tasks verteilt, hat dann gesagt, am nächsten Morgen treffen wir uns wieder und dann geht's weiter mit dem Meeting. Und ich dachte, wow, das ist so krass produktiv. Genauso muss es doch eigentlich laufen, Management by Objective und so. Und dann in dieser Folge weicht es aber schon seiner Impulsivität und diese Umsicht weicht, er fängt an, Laris Strong zu beleidigen, was ihm vielleicht mal irgendwann in den Arsch beißen wird. Weißt du, im Englischen fassen nennt er ihn Toad, also Kröte. Du weißt doch ganz genau, also jeder Mensch hat ihn an der Stelle falsch verstanden, nicht nur Laris Strong. Eigentlich hat er ihn ja provoziert und bewusst beleidigt, das war ja kein Versehen, sondern jeder hätte gedacht, dass er ihm gerade diese Position anbietet. Und das ist einfach nur gemein. Und mit Gemeinheit so zu herrschen, schwierig. Und es beißt ihn natürlich in den Arsch, weil Laris Strong jetzt konspiriert mit Aegon. Weißt du?
Genau.
Also er setzt sich zu ihm dazu und sagt, ja, du musst jetzt erstmal das Schmerzmittel weglassen und einen klaren Kopf kriegen, wenn du an der Macht bleiben willst.
Der hat ihn ja fertig gemacht da, als er eben diese Sache mit der Hand, ne? Das war schon, da habe ich gesagt, meine Güte, weil ich habe auch nicht so viel Sympathien für den Kollegen mit seinem Fuß. also nicht wegen dem Fuß, sondern er ist halt eine richtige Schlange, ja, die auch eine ganz eigene Agenda verfolgt, die auch noch nicht ganz klar ist für mich, so, was ist eigentlich sein Game in der ganzen Nummer, außer dass er natürlich profitieren will persönlich. Aber das da nochmal kurz, dass Aegon und Aemon, gerade Aemon in der aktuellen Folge, da so das the bigger picture nicht sehen, das regt mich dann doch auch auf. Weil man ist, also jetzt bist du Prinzregent, jetzt hast du deinem, ich meine, er hat seinen Bruder versucht umzubringen. Mhm. Die Frage ist, wie kommt das nochmal raus? Finde ich auch spannend. Sein Bruder weiß es ja. Ne? Als er meint, ich erinnere mich an gar nichts. Ich hab was? Das war doch auch eine spannende Szene. Egal, ich springe jetzt ein bisschen, du musst wieder Struktur
einbringen. Lügen kann er ja nicht, ne?
Stimmt.
Wir schauen ihn alle. In der Sekunde. Das ist interessant gespielt. Du musst ja auch als Schauspieler das so spielen, dass jeder merkt, dass die Figur schlecht schauspielert.
Genau.
I remember nothing. Das ist so, das war eine richtige Mafia-Szene eigentlich. Ich hab nichts
voll gesehen. Voll! Ja, und dann drückt er noch so in seine Wunde rein und so. Genau. Und also, meine Güte.
Die Kugel ist ja erfunden für die Serie. Und ich finde, gerade jetzt in diesen zwei Folgen, auch sehr schön eingesetzt. Bis jetzt ist es ja wirklich das Unnötigste auf der Welt. Weißt du, da liegen Kugeln schon auf dem Tisch. Wenn jemand im Raum anwesend ist, nimmt er die Kugel und tut sie an seinem Platz. Und du denkst so, wie unnötig ist das denn? Die sehen alle, dass du da bist. Das ist kein Zoom-Call, wo du irgendwie die Lampe auf grün schalten musst, damit jeder glaubt, dass du da bist. Irgendwie sowas, ne? Das ist ja totaler Quatsch. Aber In der Folge davor, wie er die Macht ergreift und dann auch symbolisch wirklich die Kugel ergreift und es ist ja so ein richtig schöner Moment für ein Close-Up, du hast es bestimmt gesehen, dann schwimmt sie so rein. Weißt du, warum mich das erinnert hat? Hast du wie heißt es nochmal? House of Cards gesehen?
Na klar.
Kevin Spacey?
Der Ring auf dem Tisch.
Zweite Staffel. Der Ring auf dem Tisch. Ja. Der ja das Klopfen von Netflix geworden ist. Hast du das gewusst?
Nein.
Dieses Klopfen von Netflix, dieses Dum, das man immer hört.
Das ist dieser Doppelschlag von.
Das ist ja das Ikonische von Netflix. Das ist der Schlag, den er da macht.
Von Frank Underwood.
Ich bin mir nur nicht sicher, was zuerst da war. Ich habe gehört, die Serie war zuerst, also die Serie war ja die erste, eine der ersten, oder wenn nicht die erste Netflix-Original-Serie.
Ja.
Und daher haben sie bei der zweiten Staffel diesen Ton dann genommen, als dieses ikonische Dün-Dün bei Netflix. Es kann aber auch sein, dass es umgekehrt war. Ich habe nur gehört, es sei in der Reihenfolge gewesen. Ich weiß es nicht. Aber es ist bewusst dasselbe, auf jeden Fall. Und das ist schon, also danach hörst du das Netflix-Logo mit anderen Augen.
Ich habe gerade Gänsehaut. Ich hab grad Gänsehaut. Und das ist das Schöne an Filmen. Du erzählst diese Szene, ich habe sie genau vor Kopf, wie er da steht und dieses zwei Staffeln wird darauf hingearbeitet, dass er in dieses fucking Büro geht und sich an diesem Präsidentenrecht, den er richtig fies ausgespielt hat, und dann schlägt er da auf die auf den Tisch und dann Schwarzblende. Boah, ich hatte gerade Gänsehaut, als ich mir nur wieder diese Szene vorgestellt habe. Das ist einfach Magie von Filmen, finde ich ganz toll. Ich habe noch was zu Marco, zum Intro, sehr interessant. Und zwar, wir haben zwei Small Councils am Anfang. Ja? Am Anfang den von Aemon, wo er ja, Aemon ist, und dann den danach, wo Rhaenyra guckt, dass jetzt der arme Cersei von da vielleicht irgendwie einen Drachen reiten soll. Seasmoke, glaube ich. Und das folgt, beide Small Councils sind komplett unterschiedlich inszeniert von der Kamera. Und da habe ich seine Musikvideo-Vergangenheit von einem Regisseur gespürt. Nämlich, der erste Small Council ist komplett auf Dolly. Man fährt immer um den Tisch drum rum, ja, weil das alles so dynamisch ist und Aegon auch läuft, das passt natürlich. Nicht Aegon, Entschuldigung, Aemon. Und ich weiß nicht, ob du das noch kennst aus deiner aktiven Filmzeit, man kann immer so ein Mini-Jib auf den Dolly raufstellen. Das ist so ein kleiner Kran. Das heißt Mini-Jib.
Kleiner Kran, wo die Kamera
genau,
dran ist.
Genau, das wird auch sehr viel benutzt, und macht man ganz klassisch bei Musikvideos, wenn die Band performt und man baut Schienen im Kreis, dann hat man immer einen Dolly mit einem Mini-Jib drauf. Und da habe ich das habe ich irgendwie gefühlt, wie er da dieses Ding inszeniert hat. Und dann ganz verrückt, in dem zweiten Small Council ist alles mit einer relativ ruhigen, festen Kamera, weil man dort auch schon das Feuer hat, was sich die ganze Zeit bewegt. Und weil es in der Geschichte um was ganz anderes geht, nämlich um dass jemand jetzt eine Entscheidung treffen müsste, ob er vielleicht morgen nicht mehr lebt oder 10 Minuten später, ich weiß gar nicht, wann Sir Stafford da den Drachen besteigen sollte, zeitlich, jedenfalls zeitnah. Und da hat man sich dafür entschieden, oder er, der Regisseur, dort eben keine Schienen hinzulegen, kein Minijib, sondern man arbeitet mit statischen Kameras. Und das fand ich, weil die werden direkt nacheinander geschnitten, diese zwei Small Councils. Fand ich gut, interessant.
Das ist eine sehr gute Beobachtung von dir und ich kann die jetzt noch um etwas erweitern. Pass auf. Also erstmal, ich glaube, die halbe Folge ist wirklich auch so gedreht mit so einem Minijib. Und es hat auch einen Grund, den der Regisseur im Inside House of Dragons sofort genannt hat. Weil das eine Folge ist, in der sich die Machtverhältnisse drehen, weil sich die Welt um diese Protagonisten herum verändert gerade, dreht sich die Kamera um sie herum und springt über die Achse irgendwann. Ja. So, und du hast recht. In dieser Council-Szene passiert das schon. Ich hatte das gar nicht jetzt so vor Augen, bis du das geschildert hast. Da habe ich gedacht, oh ja, stimmt, natürlich. Mhm. Und der Kontrast ist gut, dass es bei dem anderen noch nicht so ist. Und die Betonung liegt auf noch nicht so ist. Weil als Rhaenyra scheitert mit ihrem Versuch mit Sir Darklyn, steht sie ja, das ist kein Balkon, aber so eine Balustrade und guckt so in Richtung Meer. Und ich glaube, Jace kommt dazu und so weiter. Mhm. Und das ist so ein Moment, wo die Kamera sich wieder um sie herum dreht. Weil das ist der Moment, wo sie realisiert, dass sich doch die Welt verändert.
Ja.
Und dann passt auch die zeitliche Reihenfolge. Bei Aemon verändert sich die Welt, im Small Council noch nicht. Sie planen das, aber es funktioniert ja nicht. Und in dem Moment, wo sie realisieren müssen, dass sich die Welt verändert, aber nicht so, wie sie wollen, dreht sich die Kamera wieder um sie herum. Und das gilt wirklich fast für die gesamte Folge, dass das so inszeniert ist, außer Quizfrage, welche größere Szene funktioniert nicht so?
Also Damon hat keinen Minijib. Oder?
Ah, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, in der einen Traumsequenz mit Viserys, als sie da am Altar sind, ich glaube, da hat die Kamera gedreht.
Ich habe jetzt geraten.
Nee, aber das ist jetzt eine fiese Fangfrage von mir. Ja, aber wenn du es hörst, fällt es dir wie Schuppen von den Augen. Nämlich der Aufstand natürlich. Der Aufstand, dass die Kamera sehr nah ist, zwar auch teilweise mit Minijib gedreht, aber die Kamera ist sehr nah und sehr dokumentarisch, hat er gesagt. Das war so bewusst, er wollte diese Riot-Stimmung, wie wenn du mit der Kamera wirklich selber mittendrin bist. Das ist halt der wirklich, wirklich unruhige Part seiner Kamera, während die ganze Folge ansonsten sehr ruhig, aber auch immer mit Bewegung, fast immer mit Bewegung gedreht ist, weil sich die Welt verändert.
Finde ich ganz toll, auch deine, dass du das nochmal dazu gesagt hast. Bei dem Aufstand war mein erster Gedanke eigentlich, dass es ein bisschen ist wie bei Saving Private Ryan. Also das war ja der erste Film, der dieses dokumentarische, ich bin mittendrin, uns auf die Kinoleinwand auf diese Art gezaubert hat. Und ich weiß noch immer, wenn ich am Set gesagt habe, ich will ein bisschen, ich brauche ein bisschen Handkamera hier, die ein bisschen wackelt und aber inhaltlich motiviert dabei ist und nicht einfach nur so wackelt, weil du weißt selber, es gibt Wackeln und Wackeln, ja, so wie man einen Dutch Angle machen kann und sich denkt, warum ist das jetzt hier so? Das macht keinen Sinn. Und dann habe ich zu meiner Kamera, ich habe sehr viel mit Kamerafrauen gearbeitet. Liebe Grüße an Tanja Hering, mit der ich am meisten gedreht habe. Und da habe ich gesagt, mach mal jetzt ein bisschen Saving Private Ryan. Und dann wusste sie, was sie zu tun hat. Und
hat sie ja noch den Shutter umgestellt, sodass du jedes Dreckkorn dann siehst.
Das ist wichtig, da braucht man ein bisschen mehr Licht dann, aber das kriegt man schon hin. Aber das fand ich auch an dieser Folge so schön, dass man hier wirklich inhaltlich und auch da wieder, das ist sein viertes Regieprojekt, jetzt nicht seine vierte Regiearbeit, aber das größere Projekt und dann Inhalt, Kamera und Regie so gut zusammenzufügen, finde ich gut, ja, weil indem wir so Sachen feststellen und uns dabei freuen, es festzustellen und es zu merken und auch beim Sehen denken, oh, das ist aber gut, dann kriege ich auch oft als Zuschauer einfach Gänsehaut und das war hier auch so, ja. Mhm.
Das ist ja die Ebene, die sich uns erschließt, die sich auch vielen von euch erschließt, aber die Ebene, die sich ja jedem erschließt, immer diese subjektive. Wir machen das ja nicht, weil wir selber vor lauter Kamera-Gewichse das geil finden, sondern weil wir wissen, dass es was mit dem Zuschauer macht. Dass es uns unterbewusst eben einfach beeinflusst, die gesamte Wahrnehmung der Szene. Denk nur mal, der letzte Streit zwischen Rhaenyra und Daemon, da war die Kamera auf einmal wackelig und close. Mm. Das kennen wir gar nicht von Game of Thrones. So sind Dialoge dort nicht gefilmt. Die sind so richtig schön mit Vordergrund macht Bild gesund, irgendwas ist da unscharf. Es fängt mit einem Detail an, dann geht die Kamera so weg und dann siehst du die Leute im Raum stehen und wechselt halt zwischen den verschiedenen Einstellungsgrößen und fertig. Aber cool gefilmt und mit schönen Perspektiven. Aber der Streit zwischen denen, da war die Kamera close. Die laufen die ganze Zeit an der Kamera vorbei, hin und her. Ja. Ändern die Position im Raum, so wie sie die Position in der Diskussion verändern. Das ist ja kein Zufall. Das ist Staging. Das soll so sein. Das soll sich für uns so unangenehm und so wechselhaft anfühlen wie für die selbst. Und wer selber mal einen schlimmen Beziehungsstreit hatte, fühlt sich sofort abgeholt und weiß das, dass es sich genau so anfühlt.
Genau, und du weißt ja auch aufgrund deines Studiums und auch wie lange du dich schon damit beschäftigst, das sind ja ganz viele Mikroentscheidungen mit sehr vielen Leuten. Mhm. Ja, also man sitzt sich im Team, da gibt es ganz viele, es gibt technische Motivbegehungen, dann gibt es diese Meetings, wie man sich überlegt, wie inszeniert man die, da ist dann der Regisseur mit seinem First AD, also mit seinem Regieassistenten und natürlich mit den Schauspielern, das sind richtige Arbeitsprozesse und ich finde immer toll, wenn man was sieht, wie eben diese Serie und auch schon die Vorgängerserie, nicht zu 100%, aber wie doch da eigentlich zu 90% inszenatorisch alles richtig gemacht wird und wenn du dann sowas siehst wie, wo man einfach die Liebe spürt der Leute, die da mitarbeiten, weil es ist ja auch nicht so, also es ist jetzt, ich sag mal, es ist nicht einfach, aber es ist jetzt auch nicht so schwer. Und wenn man dann sowas sieht, ich weiß noch, ich persönlich, wenn du dann Obi-Wan Kenobi siehst, wo du einfach denkst, was, ihr sitzt da auch Monate in Meetings und dann inszeniert ihr das so handwerklich, wo ich habe ein paar Musikvideos, ein paar Werbespots für Müsli-Riegel gedreht, aber ich sehe dann und denke das so, das kann ja nicht euer Ernst sein, ja, und da fühle ich mich dann oft verarscht. Weil ich denke so, weißt du, ihr kriegt so viel Geld, jetzt nicht wegen dem Geld, aber ihr habt euch irgendwas erarbeitet, dass ihr in so einer Position seid, jetzt macht doch mal euer Handwerk richtig. Und da ist es ja richtig schief gegangen. Und da finde ich auch immer schön, wie ihr das dann auch feststellt, wenn man sagt so, also was ist denn, habt ihr euch keine Gedanken gemacht so? Ja. Und jetzt bin ich auch fertig mit meinem Rant und hier ist das eben anders und das ist sehr schön.
Und vergiss nicht, ne, Kenobi hatte einen der besten Kameraleute der Welt als Director of Cinematography und man sieht es nicht. Und das musst du mal hinkriegen, das ist auch nicht so leicht. Während hier du einen Regisseur hast, der eben aus dem Kameradepartment kommt und sich dann sehr viel Gedanken gemacht hat, wie es aussieht. Ja. Und das mag ich auch sehr an der Folge. Ich finde, das sieht man bei der Folge ganz besonders, dass hier jemand Ahnung von Photography hat.
Voll. Dann machen wir mal weiter auf deiner Liste, Marco. Marco hat ja immer so eine Liste.
Bei diesen ganzen Mikrodingern, lass uns mal ganz vorne anfangen, weil wir so viel hin und her gesprungen sind. Ja. Hier in der Folge hat sich ja was verändert, was sich nur sehr sporadisch in der Serie verändert. Ganz groß mit der zweiten Staffel, nämlich das Intro. Ich glaube nicht, dass ich es in der Folge davor übersehen habe, sondern dass es wirklich erst hier ist. Ganz beim Intro hinten haben sie es ein bisschen noch mal umgeschnitten. Und zwar siehst du jetzt natürlich auch wieder den Tod von, wie hieß der Junge noch mal? Hieß der Jay Harris? Ich glaube, ja. Der Junge, der bei Blood and Cheese umgekommen ist, die aufgehangenen Redcatcher siehst du wieder natürlich. Aber, Schnitt, du siehst Rook's Rest. Du siehst dieses Battlefield, das in Folge 4 war, das Aftermath davon siehst du ganz kurz. Und dann, wie das Blut halt in Richtung Titel geht. Schnitt, Lannisters. Was super cool ist, weil es holt mich natürlich sofort, weißt du, es ja auch wieder, Musik holt ja jemanden sofort ab, man erkennt Themen wieder. Was ist das Thema der Lannisters? Es ist The Reigns of Castamere. Spätestens seit der dritten Staffel Game of Thrones wird das kein Mensch mehr vergessen, der in dieser Welt mal war. Wenn du das hörst, wird er ganz kurz mulmig, gleichzeitig ist es irgendwie cool. Aber vor allem bedrohlich. Die Lannister-Hymne ist immer bedrohlich und das ist auch hier sehr zweckdienlich, weil erstens, du erkennst es halt wirklich wieder, du weißt, es sind die Lannisters, ohne dass es dir jemand sagen muss, weil du die Melodie hörst, das ist eine bedrohliche Melodie, es ist eine bedrohliche Situation, weil Jason Lannister ja eigentlich seinen Verbündeten Ich würde sagen, auch wieder dieses Mafia-Gehabe, das die Greens teilweise haben.
Ja, Wahnsinn.
Ja, einen schönen Laden haben sie hier. Wäre doch schade, wenn ihm was zustoßen würde. Ich bleib erstmal hier. So nach dem Motto, ne? So redet er ja mit seinem eigenen Verbündeten, der bereit war, mit ihm in den Krieg zu ziehen. Wir haben 500 Leute, wir ziehen jetzt weiter. Nee, wir bleiben jetzt erstmal hier. Und dann hat er noch diesen Löwen hinter sich geparkt, der ja Symbol der Lannisters ist, der goldene Löwe, aber gleichzeitig wieder eine Bestie, die deine Macht demonstriert. Genau das, was ja die Drachen sein sollen für die Targaryens und für die Greens. Und dann hast du noch diese Hymne. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, Moment mal, das ist das Lannister-Theme. Das macht was mit uns, weil es bedrohlich ist. Aber passt das überhaupt? Weißt du noch die Geschichte dahinter von den Reigns of Castamere, warum das so heißt?
Nee, bitte hol mich ab.
Das haben sie mal in Game of Thrones erklärt. Das war ein Wortspiel. Ich glaube, Cersei hat es Margaery erzählt, um ihr quasi zu drohen. Du weißt ja, wie Game of Thrones ist. Leute erzählen sich Anekdoten. Und die Anekdote ist immer eine Metapher für das, was gerade passiert oder jemand sagen möchte. Und sie wollte Margaery drohen, weil die Reigns of Castamere, Reigns anders geschrieben mit EY oder im Deutsch Regen ohne das zweite E, Regen, die von dem Schloss Castamere, die haben sich aufgelehnt gegen Tywin Lannister, das ist der Vater von Tywin Lannister. Die haben sich gegen ihn aufgelehnt und Tywin Lannister ist da einmarschiert, hat die Burg eingenommen und hat die Tunnel geflutet, in denen sich die Frauen und Kinder versteckt haben, der Castamere's. Und hat die alle umgebracht. Er hat das komplette Haus ausgelöscht. Und darauf ist dieses Lied entstanden, der Text auch passend dazu, dass sich die Soldaten...
Wie man das so macht in diesem Universum.
Jetzt als Wortspiel, Rains, wie wirklich der englische Regen, Rains of Castamere, weil der Regen auf ein leeres, auf eine leere Burg prasselt. Da ist niemand mehr. Das ist, du hörst nur noch den Regen. Und das ist das Poetische an diesem Lied, aber es steht halt dafür, dass die Lannisters, wenn sie es auf jemanden abgesehen haben, ihn komplett auslöschen. Nur ist das über 100 Jahre später passiert als diese Handlung. Das ist eigentlich schon ein Foreshadowing, weil die Lannisters sind da noch nicht für sowas bekannt. Die sind da noch nicht. Die sind ja eher so die Nebenmänner, so wie Jason Lannister. Merkt man ja, ne? Also der ist ja wirklich so, so Tywin Lannister wäre ja nicht so. Der ist ja fast mehr ein manipulierender, cleverer Tyrann.
Ja.
Würde ich sagen. Und Jason Lannister ist der liebe Mann. Während Tywin Lannister als der zweitgeborene Zwilling dann halt dienen muss im Small Council.
Auch das sind alles wieder Sachen, die ich nicht wusste. So richtig. Und finde ich schön, die zu erfahren. Ich musste bei dem, wir sind jetzt die ersten 20 Sekunden dieser Folge, wir schwenken hoch vom Boden hinter so Pferde und mit haben diese Trommelschläge, hat mich wieder sofort abgeholt. Das, was ich spannend fand, war tatsächlich die Löwen. Und da bin ich mal gespannt, was deren Funktion ist. Also da mache ich mir wirklich Gedanken drüber.
Ja,
also sind die einfach nur, weil wir sind
die Maskottchen?
Ja, wir sind die Löwen, ne? Wir sind die Lannisters hier. Das ist unser Emblem und wir, wie du gerade richtig gesagt hast, wir haben jetzt ein Biest dabei, damit wir auch ein Biest haben, so, um ein bisschen Angst und Schrecken zu verbreiten. Also wenn man da jetzt vielleicht irgendwie nicht gehorcht, dann wird man dem Löwen zum Fraß vorgeworfen, so, ja, könnte ja sein, dass man dann immer gleich zum Löwen kommt, wenn man da Scheiße baut bei den Lannisters. Im Chor. Also da bin ich gespannt. Ansonsten die Attitude fand ich auch stark. Ich mochte auch die Rüstung. Ich glaube, die war ein bisschen anders. Man hat zum ersten Mal jetzt die Kriegsrüstung der Lannisters gesehen, die ein bisschen anders aussah.
Das würde ich jetzt nicht sagen. Die erste Staffel war das doch schon so. Der Tywin hatte sie immer an in der Schlacht, obwohl er nie.
Ja, auch diese krassen Schulterteile, dieses krasse.
Okay. Das sah schon cool aus immer bei den Lannisters.
War nur so ein Gefühl. Ja.
Immer prunkvoll. Okay. So sind die Lannisters halt.
Ja, viel mit Gold. Wird da gearbeitet und also fand ich cool. Ich dachte nur, es sieht ein bisschen anders aus, aber es war auf jeden Fall fett und die
Attitude sieht bestimmt ein bisschen anders aus, weil die sehen immer alle Rüstungen sehen ein bisschen anders aus als in Game of Thrones. Also die versuchen schon so diese 170 Jahre Zeitspanne irgendwie abzubilden. Die Kingsguard trägt ja jetzt Helme, was mehr ist, wie es George R. R. Martin gerne gehabt hätte. In seinen Büchern tragen sie immer und andauernd Helme, weil es ja logisch. Und in Filmen tragen sie es halt nicht, weil es besser aussieht. Und damit haben sie auch irgendwie recht. Das ist halt nicht dasselbe Medium. Und jetzt haben sie so eine Mischung gefunden davon in House of the Dragon, aber auch die Kingsguard-Rüstungen, andere Schulterteile und so. Das sieht alles ein bisschen anders aus.
Das stimmt.
Die Wappen sind verblüffend gleich für 170 Jahre Unterschied, würde ich sagen. Also da würde das halte ich nicht für realistisch. Also nicht mal der Fußballverein im Dorf kriegt das hin, dass 50 Jahre lang das Wappen gleich aussieht. Wie sollen die das in Game of Thrones hinkriegen, dass das 300 Jahre lang alles gleich aussieht?
Aber ich fand's gut, dass die Wappen sich nicht geändert haben. Das fand ich gut.
Wo wir bei Gleichaussehen sind, die King's Landing ist ja jetzt auch ein bisschen anders. Ne? Sie drehen jetzt weniger da, ich glaube, auf irgendeiner kroatischen Hafenstadt haben sie ja immer gedreht. Jetzt drehen sie viel in Spanien. Ja. Und sie drehen auch viel an so einem spanischen Marktplatz. Und auch da, also auch diesen Aufstand, den drehen sie, das ist ja hier irgendwie vor der Septe. Und das drehen die auch alles on set. Und das sieht man, das hatte ich letzte Folge schon mit Jochen besprochen, aber wollte ich auch noch mal erzählen. Man sieht es immer ein bisschen, wie echt cool, authentisch dieses Set ist. Aber das ist halt der echte europäische Stadt gerade ist, weil überall diese Metallgeländer sind. Auch hier wieder, das ist mir besonders ins Auge gesprungen. Von der Septe sind überall so richtig schöne, glatt geschliffene Metallgeländer. Aber ich denke, ich glaube, im Mittelalter würde man das Eisen nicht dafür hernehmen, damit da keiner runterstürzt. Entweder machen die da gar nichts hin oder sie machen da ein paar Steine hin. Und da ist es die ganze Zeit. Und wirklich das Einzige, was daran nicht echt ist, ist, nach dem, also ich weiß nicht, was dahinter ist, aber das Tor ist echt, wo die da rauslaufen und drumherum ist einfach blaue Leinwand gespannt. Aber ansonsten ist dieser Platz vor der Septe, wo dieser Aufstand beginnt, ist einfach ein komplett echtes, komplett echt on location. Es ist nicht mal on set, es ist wirklich Location in Spanien. Ja.
Das mit den Geländern ist mir nicht aufgefallen, bis du es gerade gesagt hast. Aber natürlich, klar. Das Problem ist dort in diesen südlichen Ländern, dass die Geländer, ich habe ja auch schon da gedreht, mal in Spanien, Italien, dass die da oft einbetoniert sind. Hier in Deutschland kann man die oft abschrauben. Und das wird das Problem gewesen sein. Und dass man die.
Das ist ja geiler Fun Fact. Ach so.
Ja. Und das ist dann so, ne? Dann kannst du ja, da gab es bestimmt auch ein Meeting zu, was machen wir jetzt mit den Geländern? Und dann, ach komm. Weil vielleicht sind die Septengeländer, die sind dann eben so designt, die sind halt dann schon ordentlich gemacht. Ne? Da wurde sich Mühe gegeben, auch schon damals an King's Landing.
Die Magie von Set-Dress-Ups. Ich erinnere mich immer noch, ich habe beim Film ein Praktikum gemacht, eine Aufnahmeleitung. Da hatten wir in München gedreht. Aber ich weiß gar nicht sicher, ob die Szene in München spielte. Aber es sollte ein Drogenviertel der Stadt sein. Und dieses Drogenviertel, ich meine, München ist nicht so leicht zu finden. Du machst entweder am Hauptbahnhof oder sonst hast du nichts. Und warst du schon mal in München?
Schon oft, ja.
München ist ja eine magische Stadt, wenn da jemand Dreck fallen lässt, am nächsten Morgen ist es weg und keiner weiß, wer es weggemacht hat. Das ist, man merkt, dass es in Bayern hier einfach zu gut läuft anscheinend. Wir haben es aber in Schwabing gedreht. Schwabing ist das Villenviertel von München. Es gibt da nur noch Bogenhausen und Grünwald. So, das war's dann auch schon. Grünwald ist halt die Ecke, wo in Derrick und der Alte alle Menschen umgebracht werden. Anscheinend sind die Millionäre die Schlimmsten. Und in Schwabing soll auf einmal das Viertel sein, das voller Graffitis ist und Müll und Drogenhandel. Und ich habe wirklich so, hä, wie macht ihr das? Und gehen wir da so hin? Und ich denke, irgendwie sieht's ja anders aus. Ja, tatsächlich. Überall dran geklebte Graffitis, überall der Dress-Up. Der war schon da, ich war gar nicht dabei, als es angebracht wurde, sondern nur noch dabei, als ein bisschen was davon weggemacht wurde. Ja. Ich war überrascht, wie authentisch das aussah und vor allem durch die Kamera. Du musst ja in die richtige Ecke filmen. Du kannst ja nicht einen Schwenk nach links machen und da ist die Maximilianstraße. So, das geht nicht. Du musst in die eine Richtung filmen. Aber dann, es ist halt die Magie, wenn du on location drehst.
Genau, und dafür gibt's die technische die technische Motivbegehung, um hier kurz mit meinem Nerdwissen reinzukommen aus der praktischen Umsetzung. Man hat die technische Motivbegehung, Tech-Recce genannt, und da sind dann alle Departments da, und da bespricht man die Blickwinkel. Also, wo schaut die Kamera hin und wo schauen wir gar nicht hin? Das ist immer ganz wichtig, weil da steht dann meistens der Generator, wo man gar nicht hinschaut. Und in diesen ganzen Meetings wird das dann besprochen, damit das dann eben auch in alle Bildrichtungen so aussieht. Ja. Weil da werden ja immer noch mal ganze Bäume irgendwo hingestellt und so.
Ich habe mal für denselben Film, habe ich sogar mal Setwache gespielt. Und zwar hatten wir ein bisschen überzogen. Wir hatten in so einer alten Villa gedreht, in so einem leerstehende Villa, die renoviert werden musste. Also, oder wurde gerade renoviert. Ich habe keine Ahnung, aber das war innen drin baufällig. So, ja. Von außen war das ein Haus, das du dir niemals im Leben leisten können wirst. Und von innen war es eine Ruine. So.
Ja.
Und das war deswegen praktisch, weil man konnte da sowohl eine Herberge, ein Hotel drehen in den richtigen Räumen, als in allen anderen Räumen konntest du, wie soll ich sagen, eine Absteige drehen, in der nur noch Steine rumliegen und nichts, also ein verlassenes Haushalt.
Ja.
Und aber auch da haben wir ein bisschen überzogen und dann musste ich, eigentlich wie in einem Horrorfilm, musste ich dort auf der Couch in dem einen Wohnzimmer, habe ich da einmal übernachtet und halt aufgepasst, dass keiner was klaut. Damit man nicht alles abräumen und wieder hinbringen muss, weil das kostet ja noch viel mehr Zeit. Dann zahlst du lieber dem Praktikanten ein paar hundert Euro, damit er da einfach übernachtet und aufpasst. Ich glaube, es gibt eine ganze Black Mirror-Folge darüber, dass ich genau das erlebt habe.
Also kurz off topic, ich habe auch eine Nachtwachengeschichte. Und zwar, das war mein zweiter Monat als Praktikant. Und das war für Kangaroo Supershoes. Und das Kind sollte am nächsten Tag auf einem Spielplatz in einem großen Sandberg eben baggern und holt dann einen Bagger aus seiner Schuhlasche raus. Egal. Jedenfalls war dort auch schon alles aufgebaut, weil wir einen Tag vorher schon eine andere Szene da gedreht haben. Und wir sollten das bewachen, ich und mein Kumpel Moritz. Mhm. Und dann haben wir so die Call vom Set-Aufnahmeleiter, also die Telefonnummer, wenn was passiert, sollen wir anrufen. Und es war so ein ganz weirder Tag, Nacht, weil das war dann auf einmal Frost und es hat geschneit. So, aber morgen ist ja Sommer in unserer Szene, ja? Das war so eine Herbstsituation, wo es auf einmal krass geschneit hat, viel zu früh. Und wir so, boah, was machen wir denn jetzt hier? Sollen wir das weg? Wir konnten das nicht wegschaufeln, ja. Wir haben schon angefangen, dann mitten in der Nacht. Mhm. Und dann kommt der Setaufnahmeleiter morgens um 3 mit 2 Flammenwerfern und hat gesagt, so, Hagen, Moritz, der Schnee ist einer Stunde weg. Da kommt der Regisseur und der Kameramann. Und dann will ich hier keinen Schnee mehr sehen. Und dann gibt uns dieses Gerät, und das ist ja auch das Krasse beim Film oft, dass man überhaupt nicht, ich habe das noch nie gemacht. Und also man wird als Praktikant beim Film in Sachen reingeworfen, wo du denkst, Leute, wieso gebt ihr mir das überhaupt? Ich weiß ja gerade mal, wie ich ein Walkie-Talkie bedienen soll. Ich bin 21. Und aber da haben wir das aber schön weggefeuert, das alles. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann kam der. Das Geile ist aber, Marco, dann kommt der Regisseur zum Set, ja, der ganze Schnee, also der kommt dann auch so, ja, habt ihr gut gemacht, Jungs, so Daumen hoch. Wieso, ja, wir haben gerade 5 Stunden mit dem Flammenwerfer den Schnee weggeschmolzen. Und dann sind aber auch alle dankbar, die kommen. Und ich fand immer diesen Zusammenhalt von, also ich habe das gerne gemacht und habe auch gerne irgendwie ein Kabel aus dem anderen Ende der Stadt geholt und mit dem Hinweis, bitte beeil dich, wir brauchen es jetzt. weil wenn du zurückkommst, war immer dieses familiäre, alle arbeiten am gleichen Strang. Wollte ich kurz nochmal erzählen, Nachtwache, Flammenwerfer, das war schön.
Ja.
Wo sind wir denn bei der Folge?
Ja,
Dragonfire.
Die schießen ja mit einem Flammenwerfer auf Sir Stephen Darklin. Und das fand ich auch lustig. Der interne Spitzname für Sir Stephen Darklin und dieser Szene war Sir Stephen Sparklin.
Okay.
Also ein bisschen perfide, ihn so zu nennen. Auch hier wieder das Behind the Scenes sehr interessant, weil die Bühne, in der sie immer diesen Dragon Pit auf Dragonstone drehen, die Bühne ist wirklich, ich glaube 15 Feet haben sie gesagt. 15 Feet sind ungefähr 5 Meter, ne? 5 Meter hoch, ohne einen Schutz rechts und links. Die Leute müssen wirklich aufpassen, dass sie da nicht runterfallen.
Ja.
Und ganz vorne wird natürlich 2 Stuntmen dann in Brand gesetzt.
Ja.
Das Interessante ist, der sich da die Kehle durchschneidet mit dem Dolch. Also erstmal fand ich es loremäßig interessant, jetzt zu erfahren, warum diese, ich weiß gar nicht, wie diese Drachenaufseher heißen, aber dass die immer Dolche dabei haben. Ich habe mir immer gedacht, so, was willst du damit gegen den Drachen machen?
Heißen die nicht Dragon Keeper?
Ja, stimmt, Dragon Keeper.
Ja, ja.
Und dass der Dolch nur dafür da ist, dass wenn man in Brand gesteckt ist, sich einfach selbst umbringen kann, fand ich schon
super
perfide.
Wichtige Info, ja.
Okay. Naja, auf jeden Fall, der Stuntman, der war für diesen Moment teilweise nur mit dem Gel so hinter sich. Also er hat hinten gebrannt, aber nicht vorne, sodass man das machen konnte. Und er hatte trotzdem Prothesen über dem Gesicht und über der Prothese noch eine Prothese mit dem üblichen Schlauch, wo das Blut pumpt und so weiter. Und dann
ja.
hat er das so gemacht. Das ist eine. Und andere, Stephen Starklin hat natürlich so ein komplett Dings drüber.
Absolut.
Und war interessant zu sehen, auch wie oft sie es filmen mussten, ne, tatsächlich. Und was ich mich auch gewundert hat, der Flammenwerfer hat einen Laserpointer. Die haben einen Laserpointer am Flammenwerfer, damit die das wirklich richtig treffen. Das hatte ich jetzt auch nicht kommen sehen in diesem Behind the Scenes.
Ja, schön. Nochmal vielleicht auch zu der Szene, wie ich habe, also das war, ich habe so mitgelitten mit Sir Stefan, mit ihm halt. Ich war so into it und dann sagen sie noch, du darfst keine Angst zeigen. Es war geil, war auch wieder geil inszeniert, weil er hat schon so ein bisschen Confidence, aber er ist natürlich, hat natürlich Angst und er ist sich der ganzen Sache nicht so sicher. Und dann sagt man ihm, er darf auf keinen Fall Angst zeigen. Er darf auf keinen Fall Angst zeigen. Und dann der nächste Schnitt waren so ganz vorsichtige Fußschritte mit dem zurückgelehnten Oberkörper, was er als Bild einfach mal aussagt. Ich gehe ganz vorsichtig wohin. Und in dem Moment wusste ich, er stirbt, weil ich glaube, du kannst nicht vorsichtig zum Drachen gehen. Das war das Problem. Und weil er hätte es, glaube ich, schaffen können, wenn er nicht so gelaufen wäre. Aber ich habe mitgefiebert ohne Ende und ich habe gehofft, weil ich kannte diesen Charakter ja erst seit kurzem. Ich fand ihn aber sehr sympathisch, weil er gesagt hat, ich schaff das, du bist meine Königin und danke für diese Anfrage, das ist ja eine Wahnsinnsehre. Ich krieg das hin. Ich hab's ihm gewünscht, Seasmoke hat sich anders entschieden. Ja.
Seasmoke hat ihn zu einem Snowflake gemacht. Ich finde das interessant, dass du gesagt hast, was dein Tell war, dass dir klar war, aber das ist ja auch so die Absicht der Szene. Ich finde, die Szene gibt dir mehrere Tells, dass du unterbewusst, du musst nicht wissen, was mit ihm passiert. Weil als Buchkenner könnte man es wissen oder als Lore-Kenner. Mhm. Aber es ist so dieses, die Tells sind einfach da. Die Szene suggeriert dir, dass das nicht gut ausgehen wird. Und die Signale dafür sind vielfältig. Eins davon hast du gerade genannt, dieses vorsichtige Gehen. Mhm. Ich würde sagen, es war sogar ängstlich. Der hat genau wenn jemand sagt, du sollst zu dem Hund nicht ängstlich sein, sich dann aber ängstlich benimmt und das triggert den Hund, genau so hat er sich gerade benommen. Das hat man einfach gesehen. Ja. Der ist zu ängstlich. Ja. Aber das war der letzte Tell, finde ich. Der erste Tell für mich war, dass er nicht gut vorbereitet war. Also wirklich so dieses, er hat die einfachsten valyrischen Wörter, dieses Doharis, hat er nicht gut hingekriegt. Die mussten es ihm vorsagen, was er sagen soll. Der ist nicht gut vorbereitet da reingegangen. Das war das Erste. Also jede Souveränität hat da schon gefehlt. Das Zweite ist für mich, das sind ja valyrische Wörter. Und alle reden gerade auf valyrisch. Sie singen auf valyrisch. Sie singen dieses betörende Lied, das Daemon im Staffelfinale der ersten Staffel auch gesungen hat, als er zu Vermithor gegangen ist, aber da lebend wieder rausgekommen ist. Sie singen dieses betörende Lied. Und er kann die Sprache nicht. Und was macht er stattdessen? Er betet zu den sieben Göttern. Er betet, weißt du noch, er hat so gemummelt. Ah, the warrior, protect me oder irgendwie sowas, ne? Und es ist, wenn ich eine Sache in Game of Thrones und House of Dragon gelernt habe, dann, dass es nur einen Glauben gibt, der definitiv nichts bringt. Das ist der Glaube an die sieben. Das ist die Religionskritik, die George R. Martin auch noch drin hat. Er hat ja so viel Religion da drin und der Glaube an die sieben und dieses inquisitionshafte Verhalten ist ja eine Kritik an dem katholischen Kirche von mir aus dem Mittelalter. Und und der bringt natürlich dann auch nichts in George R. R. Martins Welt. Und hier ist es mal wieder so, er betet den falschen Gott an, während er einem Drachen ins Gesicht schaut. Er selber hat doch eine Szene vorher gesagt, dass Drachen wie Götter sind.
Dragons are gods.
Und er betet im Angesicht des Gottes einen anderen Gott an. Das war so der Tell, wo es für mich super klar war, Junge, du hast gerade deine Todesurteile unterschrieben. Du kannst doch nicht zu dem Gott vortreten. Oh, da bist du. Ich glaube übrigens an einen anderen Gott, den noch keiner gesehen hat. Schlechte Idee.
Ja, mit dem Valyrisch und den Kommandos, da habe ich auch kurz gedacht, als das dann losging, dachte ich so, weil man hat dann schon gemerkt, dass er es falsch ausspricht und dass das nicht ganz so souverän ist. Aber davor dachte ich eigentlich, also Rhaenyra sagt, es wurde noch nie versucht und so. Eigentlich hätte man ihm da, wäre eine Szene auch geil gewesen für die Story oder jetzt mal generell, um das besser hinzukriegen, ne, jetzt mal einfach als Mensch nachdenkt, mit ihm das zu üben, ja. Diese Attitude, also einfach mal eine Probe zu machen, ja, dass die, wenn das der Königin so, also der ist ja mega wichtig, sie braucht ja noch einen Dragon Rider. Und da hätte man die ganze Sache professioneller machen können, als jetzt, wir singen jetzt den Song und hoffen, dass er es schafft. Also hätte man, da hast du völlig recht, also hätte man besser vorbereiten können, die ganze Nummer. Dann hätte. Oder?
Mir geht das mit zu viel Selbstverständnis dran. Also so schnell, wie er sich hingekniet hat, so schnell geht er auch einfach zum Drachen, ohne drüber nachzudenken. Er hat ja nicht drüber nachgedacht, ja zu sagen. Er hat sofort die Macht beim Schopf gegriffen. Man muss auch dazu sagen, ne, war das die Folge davor oder die davor? Man hat ja gesehen, ich glaube, es war die Folge davor, wie sein Haus ja auch in die Knie gezwungen wurde, Haus Darklyn. Das war der geköpft wurde von Sir Criston. Der hat ja alles verloren. Ich meine, der ist eh Kingsguard, der hat jetzt keinen Anspruch auf Erbe oder sowas. Aber alles, wofür sein Haus steht, die sind in die Knie gezwungen, die sind jetzt für die Greens. Er hat ja nur noch sich selbst und seine Pflicht. Und kein Wunder, dass er auch keine Millisekunde drüber nachdenkt und sofort ja sagt, weil er jetzt auf einmal die Chance hat, zu den mächtigsten Personen der Welt aufzusteigen. Das ist ja eine unglaubliche Möglichkeit. Aber das ist halt auch vor allem Ehrgeiz statt nicht Respekt, aber Ehrfurcht. Ehrfurcht ist, glaube ich, das richtige Wort. Ich glaube, er hätte Ehrfurcht gebraucht und es sieht auch teilweise so aus, aber es ist eigentlich Angst. Es ist pure Angst. Und dann sollte es nicht so sein. Es ist sogar ganz anders gekommen, wie wir dann gesehen haben. Seasmoke hat sich dann Adam ausgesucht. Adam mit 2D geschrieben, glaube ich. Weil George R. R. Martin immer Namen absichtlich falsch schreibt, damit das irgendwie authentischer und mittelalterlicher wirkt.
Natürlich.
Adam mit 2D geschrieben. Ich glaube, in der Vorlage war das auch, in der Vorlage war das da auch anders. Auch hier wieder, die Targaryens oder die Blacks waren viel berechnender. Die haben nicht immer so eine Person, sie haben schon immer eine Person vorgeschickt, aber sie haben das quasi ausgeschrieben. Sie haben aktiv halt Leute gesucht, die das machen könnten und jeder konnte sich da versuchen. Und es sind Dutzende Menschen dabei umgekommen, bis endlich ein Drache bestiegen wurde. Mhm. Und Sir Stephen Darklyn war einer von denen. Und hier ist es ja so, und das ist neu, glaube ich, auch für den Lore, dass Seasmoke loszieht und sich den Reiter selber sucht.
Spannend,
das ist halt neu und anders. Und hier interessant, auch von der Kamera, ich weiß nicht, ob es dir mir ist nicht aufgefallen, erst als es Inside House of Dragon, glaube ich, erwähnt wurde, die Shots spiegeln sich teilweise. Also die Einstellungsgröße und dass Darklyn bzw. Adam links im Bild ist und rechts im Bild ist der Drache und schaut ihn so an. Das sind so gespiegelte Shots, nur einmal im Dunkeln, einmal im Hellen und einmal geht halt Sir Stephen auf ihn leicht zu und in dem anderen Shot ist es ja Seasmoke, der auf Adam zugeht und dann kommt der Cut to Black.
Jetzt, wo du sagst, stimmt, das ist teilweise gespiegelt, ja. Ich mochte den Moment, dass man hat halt Angst, aber es hat sich schon so angebahnt, weil er ihn so verfolgt. Weil ich habe mich gefragt, warum verfolgt er ihn denn jetzt? Also, weil der Drache, wenn er jetzt Hunger hat, da rennen ja noch ein paar andere am Strand rum, so, die er sich greifen kann. Und als er ihn dann in den Wald verfolgt hat, dachte ich so, okay, und du bist ja auch, du hast ja hier gutes Blut, und dass das in die Richtung geht, habe ich dann im Wald erahnt und mochte dann die Szene, wie er vor ihm ist. Und dann gibt es dieses Sounddesign, wie der Drache so so dieses süße Geräusch macht, wo man weiß, okay. Weil wir sehen ja nicht, was passiert dann. Es ist ja alles noch in unserem Kopf. Aber, also ja, für mich war es dieses eine Geräusch und die Kopfhaltung, ja.
Ja, ja, genau. Also ich fand, das war schon klar, ohne dass man es aussprechen musste, wie diese Szene ausgeht. Der hat ihn nicht verfuttert, aber verfolgt. Und ich habe ja schon gesagt, das ist ja eine große Zeitenwende, die wir hier gerade haben bei den Machtverhältnissen. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, er ist auch Smallfolk, er ist auch gemeines Volk, aber er hat ja das Bastardblut offensichtlich. Aber selbst damit ist es immer noch eine krasse Wendung, weil das, was Viserys gesagt hat, diese Kontrolle über Drachen, die ja nur eine Illusion ist, das, was Rhaenyra letzte Folge gesagt hat, dass es nur um die Targaryens geht, ist ja schon eine Illusion. Weil die alten Valyre hatten ja auch Drachen. Das waren ja nicht nur die Targaryens. Aber sie verkaufen das immer als die Targaryens. Und er ist ja nur ein Bastard eines Velaryons. Anders jetzt als zum Beispiel sein Halbbruder Laenor oder seine Halbschwester Laena. Die waren ja Töchter von Rhaenys Targaryen.
Stimmt.
Also konnte man das immer noch verkaufen als, ja, das ist ja Targaryen-Blut. Egal wie der Nachname ist, natürlich können die auf Drachen reiten, natürlich haben die Drachen, was denn sonst? Aber bei, dass es bei einem Bastard von Corlys Velaryon funktioniert, der auch noch also halb gemeines Volk ist und dort aufgewachsen ist und bescheiden ist, weißt du, der hat Muscheln gesammelt und am Schiffsreparatur geholfen. Das sind ganz einfache Verhältnisse. Das ist eine extreme Machtumkehr.
Darüber habe ich gar nicht nachgedacht, ne? Weil ich dachte, na klar, diese Velaryon, sag mal, der Seasnakes Familienname?
Velaryon.
Velaryon, genau. Also bei denen dachte ich, bin ich, keine Ahnung, du hast natürlich recht mit allem, was du gerade gesagt hast, aber ich dachte so, dass die das auch können einfach, weil die die zweite valyrische Familie sind. Aber wie gesagt, da kommt wieder mein Thema, dass ich keine Ahnung vom Lore habe. Ich bin davon ausgegangen, für mich war das jetzt okay, dass das so funktioniert. Aber weißt du, was ich meine? Ich habe das so wahrgenommen wie, also ihr könnt das auch.
Ich meine, für mich ist es okay, weil wir wissen, dass es ja auch eine Illusion ist, das mit den Drachen. Na, ja. Das ist nicht nur, also valyrisches Blut scheint zu helfen. Ich bin gespannt, wie es dann weitergeht. Wie gesagt, es gibt ja, also man muss jetzt nicht Sherlock Holmes sein, um zu erkennen, Moment mal, in King's Landing gibt es jemanden, der ist Jacerys Velaryon, wohlgesonnen. Ja. Und brüstet sich auch noch damit, dass sie beide keine blonde Haarfarbe haben. Und schimpft sich ein Bastard von Balon the Brave. Und sie haben gerade zu viele Drachen. Also man muss jetzt nicht Sherlock Holmes sein, um zu sehen, worauf jetzt diese Folge langsam hinweist, in welche Richtung das alles gehen könnte. Und das ist halt so wirklich die Zeitenwende, die wir hier gerade sehen. Ja. Wo wir gerade von Adam reden, können wir auch kurz von Alyn reden. Ich habe mich erst gewundert, warum er diesen Harry Potter, was noch im ersten Harry Potter Film, diesen billigen Turban da um den Kopf trägt. Genauso auffällig wie der, weißt du noch, da war doch der eine, das war doch die Wendung, dass der Lehrer in Wirklichkeit Voldemort auf dem Hinterkopf hat.
Genau,
Und der hat ja auch so einen Turban. Und da habe ich mir auch schon gefragt, was hat sich das Kostüm, die packt mit denn dabei gedacht, dass Alyn dieses Ding da trägt und dann ich glaube, es war schon, was, Schnitt, nächste Szene? Auf jeden Fall in einer der nächsten Szenen sitzt er ja mit seinem Bruder da und rasiert sich. Und da habe ich jetzt auch wieder so aus Making-of-Fun-Fact, die Haare, die er sich da rasiert, sind halt nur so draufgesprüht. Ja, ich glaube, das gibt's auch für Menschen mit schütterem Haaransatz, dass sie sich mit so einem Sprühdings so Fake-Haare quasi ransprühen können, um das ein bisschen zu kaschieren. Und das haben sie bei ihm auch gemacht. Aber für ein Close-Up funktioniert das natürlich nicht. Und es gibt ein Close-Up, wenn du dich erinnerst. Sie ist wirklich einen richtigen Close-Up von der Haut und einen richtigen Rasierhobel, der da so drüber geht, Rasiermesser, und es rasiert es. Und das war einer vom, irgendeiner vom Produktionsteam. Irgendeiner, der am Set nur rumgelaufen ist und den hatten sie schon ein paar Mal geholt, auch als jemanden, der von den Redcatchern da so, also als einer der Redcatcher aufgehangen wird. Der ist da rumgelaufen, da haben sie so gefragt, ey, Moment mal, dein Kopf sieht so aus, als könnte er passen. Könntest du den Stunt machen mit den Haaren? Die haben ihm halt die Haare gefärbt und dann wirklich in der Nahaufnahme rasiert. Und das ist nicht seine Aufgabe, dafür wird er nicht bezahlt.
Hoffentlich gab es dafür ein bisschen was extra. Ja. Ja, schön, spannend.
Ja, ich hoffe, es gab was extra. Aber das war nicht sein Job. Er war nicht dafür da. Es klang für mich so, als wäre ein Setbauer. Ich bin mir nicht sicher, was er war. Dessen Kopf haben sie genommen. Das erheitert mich mehr, als es müsste.
Finde ich schön, wie lustig du das findest. Wollen wir über Damons Träume reden?
Eine Sache noch, bevor wir dahin gehen. Und zwar bei dem Aufstand, weil den hatten wir schon, ich will das nur noch abschließen. Ja. Es gibt noch zwei Sachen, die ich gerne dazu noch erwähnen würde. Die kriegt doch auch einen falschen Fisch ins Gesicht, natürlich einen falschen Fisch ins Gesicht geworfen, die Olivia Cook als Alicent. Der falsche Fisch wurde von einem Pro-Cricket-Player hier ins Gesicht geworfen. Der war zwar, glaube ich, einer der Stunt-Guys, der war aber früher Professional-Cricket-Player. Und entsprechend sollte es auch gescheppert haben bei ihr. Das fand ich eine schöne Anekdote. Und eine Beobachtung hätte ich noch, oder zwei Beobachtungen. Als eines in der Folge davor haben wir ja erfahren, dass Diana, also diese Tavernenwirtin, die mal missbraucht wurde von Aegon, wir erinnern uns, sie hat diesen Abtreibungstee gekriegt. von der Mutter dann, von Alicent. Das ist ja genau die, diese Diana. Die hört mit, wie das Volk sich auflehnt. Eine Szene später erzählt das Missaria Rhaenyra. Also es ist wirklich, sie spioniert aktiv für die. Mhm. Falls es nicht offensichtlich genug war. Und hier, Hugh Hammer, der Schmied. Ich fand es interessant zu beobachten, dass als der Aufstand passiert und er sieht, dass die Leute mit dem Essen rumrennen, das hat ihm ja noch jemand bereitwillig erzählt, wo es Essen gibt und dass es genug ist und er rennt los. Und statt sich aber dort Essen zu holen, hat er sich einen der Leute geschnappt und ihm das geklaut.
Fand ich auch krass.
Er hat ihm das wirklich geraubt. Ich war in der Not, ne, wenn das eigene Kind halb im Sterben liegt zu Hause, verständlich. Aber bis dahin hatte ich moralisch gar nicht so wahrgenommen, dass er in der Lage ist, jemanden, der auch im Smallfolk ist, genau wie er, auszurauben. Das finde ich eine ganz leichte moralische Wendung in ihm.
Genau, das passt wieder zu der Wendung, die du eh generell auf dieser Folge thematisierst heute hier, dass dort auch was passiert und das habe ich genauso wahrgenommen. Also das war nicht absehbar, gerade wie er sich um sein Kind kümmert. Ich habe auch Kinder und du hast gerade was Richtiges gesagt. Es gibt oft diese, gerade auch jetzt, wo ich viel auf Therapie war, gibt es dieses, was war drogeninduziertes Verhalten oder was ist mein Charakter? Und da spricht man auf Therapie schon so, dass die schwierigen Sachen, die man intoxikiert gemacht hat, das ist jetzt nicht, bin jetzt nicht ich, so. Aber prinzipiell ist in jedem von uns alles drin, so. Wenn mein Kind fast stirbt oder wenn mein Kind angegriffen wird von einem Kollegen und der hat eine tödliche Waffe und ich vielleicht auch, dann was ist mein Job in dem Moment, den umzubringen, damit mein Kind nicht stirbt? Jetzt mal, ich bin jetzt nur ganz hier in der Blaupause unterwegs und so werden auch Leute in Kriegsgebieten zu Dieben, obwohl die nie sonst was stehlen würden. Also in allem von uns steckt alles. Es kommt immer nur auf die Umstände an und in welcher Situation wir leben und was gerade vielleicht eine Gefahr ist, die von uns den Überlebensdrang herausfordert. So. Und in diesem Moment ist es eigentlich, denkt man schon so, okay, er könnte ja zur Vergabestelle gehen, aber seien wir mal ehrlich, so viel ist jetzt da auch nicht übrig geblieben, sondern die rennen ja alle schon weg und da wurde sich ja auch schon hier und da gekabbelt, aber dann trotzdem jemand anderem, der es auch nötig hat, einfach direkt einen in die Fresse zu geben und zwar ohne nachzudenken. Da ist ja nicht, da gab es ja keinen Prozess, den wir von dem der Rolle jetzt gestört. Da gab ja keinen Prozess, sondern er sieht die Situation und haut ihm direkt ins Gesicht. Das fand ich krass und hat mir das Gefühl gegeben, okay, also wie du richtig gesagt hast gerade, mal gucken, was da noch kommt.
Ja, also ich fand das ein bisschen Foreshadowing. Das ist ja nicht so ein Moment, den du einfach nur reinmachst, um die Zeit zu füllen. Weißt du, die sind Open End, das ist Pay-TV. Ist denen egal. Ob die Folge 10 Minuten länger oder kürzer geht.
Ja.
Man denkt sich was dabei, wenn man das so reinschreibt und uns so zeigt.
Auf jeden Fall.
Und auch die Panik in seinen Augen. Und ich möchte nur, dass ihr das alle im Hinterkopf behaltet. Wer auch moralisch flexibel ist, ist ja Daemon Targaryen. Und ich finde dahingehend die Flashbacks sehr interessant, weil sie ja genau damit jetzt schon die ganze Zeit aufräumen.
Ja, also Daemon, meine Güte, was ist eigentlich, ich muss ehrlich sagen, ich, seit Beginn der ersten Staffel fragt man sich, was ist eigentlich mit Daemon, was ist sein Goal und ich fieber richtig mit, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich würde mir so sehr wünschen, also ich muss es kurz fassen, sonst könnte ich hier wieder ewig texten, aber ich hätte mir so gewünscht, dass als Rhaenyra dann Königin ist, sie kriegt da ihre Krone da auf Dragonstone und aber Daemon macht sofort Mist, er labert in die Councils rein, was ich krass fand, diese Szene, wo er sie wirkt. Ich hätte mir halt gewünscht, sobald seine Frau jetzt da Königin ist, dass er sie komplett unterstützt, ja. Also man könnte jetzt viel mehr über Daemon sagen, aber das war so mein Grundgefühl, jetzt krieg doch mal dein Shit together, dein ganzes Thema mit dir und deinem Bruder und bla und dein Ego vor allen Dingen, aber und für jetzt dann als King Consort, mach das jetzt richtig, mach das jetzt, aber nein, das passiert nicht. Sie haben da riesige Streitigkeiten und er haut ab, so. Auf die Folge zu kommen. Daemon ist ein Charakter für mich, bezogen auf eine Sache, die er von Anfang an, seitdem er in diesem Universum stattfindet, durchzieht. Das ist aber eine Sache, die wird oft filmisch angewendet, einfach damit der Film weitergeht. Nämlich, man hat ein Argument und der andere könnte das Argument jetzt also man könnte weiter diskutieren und könnte vielleicht eine Lösung finden. Das passiert aber oft in Filmen nicht, damit die Handlung weitergeht. Und dann dreht der eine sich um und geht aus dem Raum. So, das ist für mich Damon.
Ja.
Das passiert so oft, wo ich denke so, aber ich habe doch gerade eine Szene mit dir alleine gesehen, mit deinen Töchtern, wo du ganz empathisch, fürsorglich und wo du, meine, Damon ist smart prinzipiell, so schätze ich ihn ein. Und aber er geht immer so. So, das ist ein filmisches Mittel, aber bei Damon wird es einfach, das ist einfach krass und das hat auch natürlich einen Sinn. Weil er sich Sachen nicht stellen kann. Und jetzt ist er in dieser einen Traumsequenz heute. Er will immer Konflikte haben, ist aber im Grunde unfassbar konfliktscheu. Er kann die Argumente nicht aushalten und kann eigentlich, obwohl er die Argumente hätte, kann er sie nicht verbalisieren. Das finde ich einen sehr spannenden Charakterzug einfach und wird sehr gut dargestellt. Und in dieser Sequenz im Thronraum, wo da haben die ein Argument mit seinem Bruder Viserys. Und er geht wieder. Und dann ist die Tür zu. Und ich dachte so, yes!
Ja.
Jetzt musst du, Penner, endlich mal damit. Aber er kniet dann davor, er jammert und sagt, bitte mach die Tür auf. Und das war für mich eine sehr, sehr tolle Szene. Dieses ganze Dilemma rund um Damon für mich zusammengefasst hat. Fand ich sehr, sehr stark.
Das ist eine sehr schöne Beobachtung von dir. Und falls ihr euch fragt, wie dein Podcast, wie ihr über Gefühle redet in deinem Podcast, ich finde, das hat man gerade so stark gehört und das finde ich so toll an deinem Podcast, also mit dir und John. Ja, genau so ist es. Er stellt sich ja nie seinen Problemen und deswegen sind wir ja auch eine Variante von der Szene, die er ja erlebt hat. Die hat er ja so erlebt. Aber jetzt auf einmal kann er nicht einfach abhauen, er wird nicht einfach verbannt. Ja. Er muss sich dem stellen. Und Viserys versucht nicht eine Fassung zu wahren, die er von niemandem wahren muss, sondern er heult ganz offen los und lässt alles raus, was ja ihn noch mehr dazu provozieren müsste, dass er das auch tut.
Und es gibt vor allen Dingen, das ist ja die erste Flashback-Szene dieser Folge, wo die Tür zu ist. Und es gibt auch da wieder eine Kehrtwende, Marco, wie du richtig heute das als Thema auch gemacht hast, nämlich in den danach folgenden Flashbacks mit Damon und seinen erlebten Szenen, die jetzt ein bisschen anders stattfinden, wo auch immer Viserys wirklich unfassbar, ich weiß noch, wie die Frau da, seine Frau aufnimmt und she's dead und so kannte man ihn ja vorher nicht, immer sehr gefasst und in der Szene allerdings sagt dann Damon, ich bin jetzt für dich da, ja, und das hätte man sich ja früher immer gewünscht und von daher, von der geschlossenen Tür ausgehend zu den anderen Flashbacks, spürt man dort, dass Damon ein bisschen mehr, mehr versucht, an der ganzen Sache, an der Szene teilzuhaben und vielleicht auch andere Leute zu unterstützen, ja?
Das war jetzt der eine Flashback, in dem er sich wirklich gestellt hat und auf ihn zugegangen ist. Und ich würde behaupten, und das ist jetzt die Analogie, die dahinter steckt, kaum wacht er aus diesem Traum auf, haben sich wirklich seine Probleme gelöst, er hat sich allem gestellt, Sir Simon Strong geht aus dem Raum raus und er heult einfach mal los. Damon lässt einfach alles raus. Das Gefühl der Erleichterung, vor allem das Gefühl der Erleichterung, also sowohl wegen den Visionen als auch seinen weltlichen Problemen.
Ja. Und meine Lieblingsszene mit Damon in der Folge war, wo er mit dieser Lady von Harrenhal dort draußen sitzt und sie sagt, oh, ein targarischer Prinz braucht, ich weiß nicht, wie es im Englischen war, ich gucke immer im Original. Need my advice. Und ich sag so, Council.
Ja, Council. Er hat diesen Euphemismus, damit er nicht so verzweifelt wirkt. Weil der versucht es noch zu halten, ja.
Aber das war mein größter Lacher. Council.
Fand ich gut. Ja, hab ich auch gelacht. Generell ist es ja auch, alles, was mit Damon passiert, ist ja auch teilweise sehr lustig. Also, dass er da Holz hackt. Dass Simon Strong, mein Lieblings-Badass-lustiger Moment in der Folge davor, war dieses How would you call me? King. Ah, that sounds right. Consort.
Ja. Ja, wobei der Lord Strong hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit Jon Snow besten Buddy. Ist dir das auch schon aufgefallen?
Ich finde auch, die sind aus wie Verwandte.
Ja, ich habe das ist das Einzige, was ich recherchiert habe, ob die verwandt sind, weil das ist so krass gecastet. Der sieht wirklich aus, ich weiß jetzt den Namen gerade nicht mehr, von Jon Snow's Buddy, aber der sieht genauso aus und hat die gleichen.
Wieso fällt der mir jetzt?
Ja, siehst du? Der hat die gleiche Phonetik beim Sprechen. Das ist verrückt. Also da, ich weiß nicht, ob das Zufall ist. Bin ich gespannt.
Weißt du nicht, Darsteller miteinander verwandt. Also nicht, dass ich wüsste. Ich dachte auch, das Haus wäre nicht aus den Riverlands, aber ich kann mich auch täuschen. Also vielleicht sind sie auch beide aus den Riverlands. Ich kann's dir leider jetzt gerade nicht auf dem
Alles gut.
Aber mich erinnert auch schon die ganze Zeit an ihn. Das stimmt tatsächlich. Ja. Ich glaube, das macht ihn auch so beliebt. Also wenn die zweite Staffel eine der beliebtesten Figuren hervorgebracht hat, dann ist es Sir Simon Strong.
Ja.
Als was eigentlich? Also er ist ja keine offizielle Funktion, also er ist ja nicht die Hand of the King oder so, weil er sich jetzt selber so nennt. Er hat ihn auch nicht dazu gemacht. Ja. Aber er wirkt so, ne? Er wirkt so wie der tollpatschige Hand of the King. deswegen passt es ganz gut. Alice, aber auch hier ein ganz wichtiges Detail. Ich habe in der Folge davor eine Fantheorie vorgetragen im Podcast, dass Alice Rivers eventuell eingebildet ist, weil sie es inszenieren wie ein Fight Club. Er ist immer der Einzige, der mit ihr redet, immer wenn er allein ist. Selbst wenn er ihr hinterher schaut und Leute dann auch in die Richtung schauen, könnte man argumentieren, sie schauen nur dahin, weil er dahin schaut. Also es war eine Fantheorie. Und ich habe noch im Podcast letzten gesagt, dass es eine 50-50 Chance ist. Und ich hoffe, dass es nicht so ist, weil in der Welt von Game of Thrones ist Alice Rivers eine reale Figur. Mhm. Eine mysteriöse Figur, bei der man nicht weiß, ist sie wirklich eine Hexe? Wie alt ist sie wirklich? Und so weiter. Mhm. Wo liegen ihre Allianzen von mir aus? Aber sie ist eine existierende, geschichtliche Figur. Und deswegen wäre es eine merkwürdige Entscheidung, wenn sie zu einem Tyler Durden gemacht wird. Aber die Folge davor hätte die Interpretation hergegeben. Das ist jetzt zum Glück nicht so, weil Sir Simon Strong sie erwähnt namentlich. Okay. Das war jetzt wirklich nur in der, Folge. In dem Moment, wo alles von ihm fällt, also auch die Visionen und alles gut ist, in dem Moment erzählt er ihm auch von Alice Rivers. Man könnte sogar sagen, bis dahin hat die Serie damit gespielt, ob sie echt ist oder nicht, weil sie das eigentlich nie wirklich verifiziert haben.
Spannend, habe ich.
Also auch in dem Moment, wo all seine Probleme gelöst sind, in dem Moment ist auch klar, sie ist wirklich da. Und noch was anderes ist ganz klar. Sie hat ihm ja gesagt, in 3 Tagen werden sich deine Probleme von selbst erledigen.
Stimmt.
Und er kriegt von Sir Simon Strong erzählt, dass Alice Rivers ja und der Hund von meinem Schoß runter. So. Und er erzählt ihm ja noch, dass Alice Rivers quasi die letzte Krankenversorgung von Lord Grover Tully gemacht hat. Das bedeutet auch, vermutlich hat sie ihn einfach umgebracht.
Stimmt.
Und sie wusste, dass das passieren wird. Und dass es in 3 Tagen auch passieren wird.
Das war doch auch Damons Idee, ne?
Es ist im doppelten Sinne entmystifizierend.
Stimmt, ja.
Weil Alice Rivers wird, also Existenz wird bestätigt und
stimmt.
Das hat ja nichts mit Magie zu tun, wenn Grover stirbt. Also es ist durchaus sehr weltliche Aktion, die sie gemacht hat.
Ja, stimmt. Und das war ja auch im Sinne von Damon. Also das wurde auch vorher so gesprochen. Damon meinte doch, dann bring ihn halt einfach um, damit wir hier mal weiterkommen, ja? Und das ist ja dann auch passiert. Also das würde ja auch einfach zur Story passen, dass sie ihm da jetzt geholfen hat.
Ja. Ich bin gespannt, wie das weitergeht mit Blick auf die Vorlage, aber ich will jetzt nicht da zu viel anteasern. Was anders ist als in der Vorlage, ist, dass Rhaenyra Missaria küsst. Das ist es ist nicht nur anders als in der Vorlage. Wir müssen jetzt noch darüber reden, weil das haben wir ja groß angekündigt. Sondern es ist sogar anders als im Drehbuch.
Ach, wirklich?
Im Drehbuch steht's nicht drin. Emma Darcy hat's erzählt. Wobei Emma Darcy gesagt hat, es stand nicht im Skript, dass sie zuerst gekriegt, also dass Emma Darcy zuerst gekriegt hat. Mhm. Also das heißt nicht, dass die Szene improvisiert ist. Das heißt, dass in Absprache mit dem Regisseur das geändert wurde, mit Absprache mit Ryan Condal. Mhm. Weil Emma Darcy gesagt hat, das fühlt sich in dem Moment richtig an. Weil sie, also im Skript stand wohl, sie schauen sich an, sie spüren die Präsenz des anderen, irgendwie sowas. Also ein intimer Moment entsteht gerade. Ja. Und dann ist Emma Darcy den nötigen Schritt weitergegangen, den Emma Darcy in dem Moment gefühlt hat. Und Am Anfang war ich ein bisschen perplex im Sinne von, wow, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Mhm. Und umso länger die Szene lief, umso eher habe ich gedacht, es passt eigentlich wirklich tatsächlich gerade. Und ich konnte noch nicht mit dem Finger drauf zeigen, was. Es gibt noch eine Erklärung, warum es passt. Ich glaube, das hat Condal gesagt. Oder vielleicht der Regisseur. Rhaenyra ist an einem Punkt, in dem sie gerade von den Männern sehr verlassen ist. Ja. Jeder nach Daemon verlangt.
Ja.
Ihr Daemon fehlt, aber auch Rhaenys ihr fehlt. Die weibliche Stimme der Vernunft, die sie immer hatte am Tisch.
Stimmt, ja.
Das fehlt alles Rhaenyra gerade. Und jetzt hat sie eine andere weibliche Stimme der Vernunft gefunden und damit auch einen intimen anderen Partner auf Augenhöhe, den sie bisher nur mit Daemon hatte. Daemon war, selbst der Grooming-Onkel Daemon war ja immer auf einer Augenhöhe mit ihr und das fehlt ihr gerade. Mhm. Das war die eine Person, über die sie nicht einfach geherrscht hat.
Ja.
Und jetzt hat sie das bei Missaria auch und das hat ihr gefehlt.
Meine Gedanken dazu, ich hab's gecallt, auf dem Bauchgefühl, relativ früh in der Szene. Ich weiß nicht wieso. Es war halt schon so inszeniert, von den Blicken, diese Overshoulder, also diese Kamera hinter den Köpfen, wo dann der andere Gesprächspartner scharf ist. Und ich hatte da diese Tension gespürt und das zeigt auch wieder die gute Regie in dieser Folge. Dass das handwerklich so umgesetzt wurde, dass ich das Gefühl hatte, sag mal, hier passiert doch gleich noch was Erotisches, weil das war eigentlich nicht absehbar, da hast du völlig recht. Das war ja bis dahin, sag ich mal, eine taktische, politische Beziehung, die ja auch mit dieser ganzen Bootsache relativ gut funktioniert hat. Und es macht auch aus Rhaenyras Sicht, hat es Sinn gemacht, sie zu behalten, da in ihrem Hofstab, sie jetzt nicht umzubringen. Zum einen hat sie ihr das Leben gerettet, mit dieser Rückkehr vom Hafen oder sowas, ne? Und zum anderen hat sie ja sicherlich durch ihre viele Jahre in King's Landing einfach noch ganz viele Beziehungen. Und das ist eine ganz wichtige Schachfigur in diesem Universum. Und da, von daher, das habe ich alles super verstanden und auch gut nachvollziehen können. Dieser Kuss dann jetzt und auch das, was du sagst, mit die weiblichen Rollen, das hat man gespürt natürlich. Und dass sie da diese Rolle übernehmen kann und dass Rhaenyra sich auch danach sehnt, nach einer weiblichen Stimme mit in ihren Gedankenprozessen. Und das ist, als es dann passiert ist, das war irgendwie, wie soll ich sagen, ich hatte dann so ein Gefühl von Intimität. Es ist doch immer so, wenn sich zwei Leute küssen, sollte man jetzt dabei sein. Weißt du, was ich meine? Also, so, und ich fand den Moment so intim, dass es so, dass ich da gerade dachte, oh, eigentlich würde ich jetzt gerne den Raum verlassen und ihr macht mal weiter. So hat sich das für mich angefühlt. Also es war sehr, sehr intim und so auch wie die sich geküsst haben, das war wirklich auch gut. Das war ein echter Kuss. Das war ein richtig echter Kuss. Das ist auch nicht immer so getroffen im Film, das muss man schon mal sagen.
Du spürst vor allem, dass es ein Kuss ist, bevor du siehst, dass es ein Kuss ist. Weil ich glaube, Missaria küsst ihr den Hals zuerst. Das sieht man erst dadurch, dass sich die Gesichter ein bisschen
küssen. Ja.
Und man dann diesen Kuss von Missaria sieht. Aber man ahnt es ja schon. Du merkst wirklich so wie sich Emma Darcy jetzt zu ihr dreht. Okay, das ist jetzt
Tension auf einmal.
Wie gesagt, ich war erst überrascht davon, aber im Nachhinein hat es tatsächlich auch für mich total Sinn ergeben und richtig angefühlt in der Sekunde. Und es ist natürlich interessant für die Dynamik, weil jetzt ist auf einmal eine Dreiecksbeziehung raus geworden. Weil Missaria war vorher mit Daemon zusammen. Daemon groomt schon seine Nichte, seit er denken kann. Das war ja sogar, weißt du noch, das war die erste Szene mit Missaria zusammen. Also als Missaria eingeführt wurde, war ja Daemon hatte eine intime Szene mit ihr.
Im Brothel.
Und stattdessen hat dann Missaria noch zu ihm gemeint, soll sie, ich zitiere, eine, ich glaube, Jungfrau oder sowas, soll sie eine Jungfrau reinholen mit blondem Haar. Also Missaria wusste da schon, dass Daemon eine ganz eklige Tension zu seiner Nichte hat und wollte das auch noch bedienen. Ja. Aber bereitwillig. Ja. So, und das war schon eine merkwürdige Beziehung, die ja erst mit diesem Moment gebrochen ist. Ich glaube, eine Folge drauf mit dem angeblichen Sohn, den er mit ihr kriegt. Und auch diese Lüge wird ja jetzt zum ersten Mal aufgebrochen, weil Missaria Rhaenyra ja die Wahrheit erzählt darüber, dass sie gar keine Kinder kriegen kann.
Ja.
Das macht ja ihre erste Begegnung, stellt es nochmal ein ganz anderes Licht.
Ja, ist das nicht schön, wie komplex das Universum ist? Das ist doch toll.
Also irgendwie fühlt sich dann der Kuss so reinigend für beide Seelen an, wegen ihrem Verhältnis zu Damon, habe ich das Gefühl.
Ja, meine Güte, also über Damon kannst du eh irgendwie 20 Folgen machen. Ein toller Charakter, wie er da einfach seine Nichte da einfach ins Bein greift. Da, also das waren schon alles auch Sachen, wo man wirklich davor sitzt und denkt, oh meine Güte. Wie alt war die da? 12 oder was? 14? Ja, das war schon heftig. Ja.
Ich habe mir über das Alter gar nicht so Gedanken gemacht, weil die Leute ja eher alle ein bisschen, auch bei Game of Thrones, ja immer so ein bisschen älter sind, als sie in Wirklichkeit sind. Also Game of Thrones, Kinder von Jon Snow bis Robb Stark bis Arya, die waren ja alle schon älter, ja, als es in der Vorlage war. Und deswegen nehme ich immer das Alter der Vorlage nicht so ernst, wenn es um die Serie geht, weil auch Millie Alcock deutlich älter ist. Aber ja, stimmt. Ja. Es ist so oder so eine ekelhafte. Ja, interessanterweise war dann der Punkt, wo die Leute sich am meisten aufgeregt haben, war ja nicht das, sondern dass Damon in einem Traum mit seiner Mutter schläft. In seinem Traum wohlgemerkt. Während die Leute kein Problem damit haben, dass der wirklich mit seiner Nichte geschlafen hat. Das finde ich sehr interessant. Also Freud hätte sehr viel Freude an der Serie und auf die Reaktion der Menschen auf diese Serie und was das über die Leute aussagt. Aber das ist jetzt mal dahingestellt. Wir haben jetzt sehr viel darüber geredet. Hagen, das war schön, mit dir mal darüber zu reden. Und danke auch noch für deine Einblicke dazu.
Ja, vielen Dank. Ich habe mich wirklich gefreut, hier zu sein, und ich grüße auch alle anderen da draußen, die diesen Podcast schon lange hören. Ich bin nämlich auch einer von euch. Ich habe immer nur gehört, jetzt saß ich heute hier. Da geht mir mein Herz auf. Danke, Marco. Es war wirklich ein Traum, wurde heute wahr.
Ich glaube, du sitzt auch nicht das letzte Mal hier, ganz ehrlich. Ich würde gerne mit dir bei Gelegenheit noch mal über Filme reden und auch so ein bisschen über Interna, wie das so funktioniert.
Voll gerne.
Ich glaube, das war für euch hoffentlich auch da draußen spannend. Wenn ihr mehr darüber hören wollt, mehr von Hagen vor allem hören wollt und vielleicht sogar von Hagen was sehen wollt, wo geht das denn, Hagen?
Also nochmal vielleicht zum Anfang, genau, ich bin seit 2 Jahren clean und habe seit 2 Jahren einen Podcast, der sich um die Abhängigkeitserkrankung kümmert, der heißt Sucht und Süchtig, überall wo es Podcasts gibt, und wir sprechen dort mit Experten, mit auch anderen Betroffenen, also wir gehen so ein bisschen die Substanzen durch, Cannabis, Heroin, Alkohol, Gras, Spielsucht, Essstörungen, und das Ganze auf eine schöne Art und Weise, um einfach aufzuklären. Wir wollen das Stigma nehmen von diesen Sachen. Ich habe eben diese Erkrankung selbst, und mein Hauptziel ist, dass eben andere Menschen sich, ich habe sehr viel verloren dadurch, ja, auch Teile meiner Karriere in Sand gesetzt, meiner Filmkarriere, und versucht, das wieder aufzunehmen. Aber ich möchte einfach, dass Menschen vorher ihren Konsum hinterfragen, denn das ist sehr tückisch. Leider gehört zur Krankheit dazu, wenn man Substanzen konsumiert, dass sie einem suggeriert, dass man kein Problem hat. Und das versuchen wir eigentlich mit diesem Podcast darauf aufmerksam zu machen. Hey, wenn du so und so drauf bist und so, dann pass bitte auf dich auf, denn es ist nicht, wenn man einmal die rote Linie der Abhängigkeit überschritten hat, ist echt zum Kotzen. Also Sucht und Süchtig, da kann man alles hören, und ich möchte auch die Folge mit dir nochmal hier erwähnen. Marco Risch zu Gast bei Sucht und Süchtig, unsere aktuelle Folge, und da reden wir über Drogen in Film und Fernsehen, und das war auch eine ganz tolle Folge. Hört doch gerne mal rein. Und ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte.
Es ist auch eine etwas intimere Folge, eine persönlichere Folge. Ich glaube, damit habe ich sogar auf Social Media beworben.
Stimmt,
wenn es nicht nur um ein Kunstobjekt geht, über das man so analytisch redet, sondern wir haben sehr viel über Herkunft geredet, über den Werdegang, über die Leidenschaften, über die Versuchungen. Ich war auch sehr happy, mit euch darüber reden zu können. Und da könnt ihr das nachholen. Und weil ihr so ein unglaublich relevanter und wichtiger Podcast geworden seid, gibt es ja auch sogar ganze Fernsehberichte über euch. Die kann man dann auch in der ARD-Mediathek, glaube ich, sehen.
Man muss uns nur googeln bei
YouTube. Ach, hier ist was Falsches gesagt.
Nee, ist in Ordnung. Man muss uns nur googeln bei YouTube.
Nee, ich war mir nämlich ziemlich sicher, ich habe es auf Social Media gesehen. Ich habe es nur nicht, ich habe den Bericht selber nicht gesehen. Und ich habe hier auch hier schon am Rande, hier auf dem Rechner, habe ich auf das Olli Schulz Musikvideo am Rand der Zeit.
Ja.
Ja. Das ist sehr schön geworden. Ne? Also schwarz-weiß ist nicht so leicht, wie man denkt. Und das sieht sehr schön aus. Das
stimmt.
Vor allem nicht dieses man neigt ja bei schwarz-weiß auch dazu, dass man zu viel Kontrast drauf gibt. Und das hast du eben nicht gemacht, diesen Fehler.
Dankeschön. Ja, ganz kurz, wenn man schwarz-weiß dreht, muss man sich am Set, braucht man ganze Farbpaletten. Wie sieht eigentlich orange, wie sieht braun, wie sieht grün dann später aus? Mhm. Man kann natürlich das einmal alles jetzt auch live auf dem Screen sich dann da schwarz-weiß machen lassen. Aber wir haben uns da auch versucht, gut mit den Farben auseinanderzusetzen, denn im Schwarz-Weiß natürlich die Graubereiche das Interessanteste. So wie oft im Leben.
Wie oft im Leben. Wie bei House of the Dragon. Und damit schließt sich der Kreis. Ja. Vielen Dank nochmal, dass du da warst. Wir werden uns nicht zum letzten Mal gesprochen haben und gehört haben sowieso nicht.
Danke, Marco.
Vielen Dank, dass du da warst, Hagen. Das war mir wirklich eine besondere Freude. Und jetzt, wie könnte man enden? Naja, wie immer eigentlich, oder? Wenn ich jetzt sage, es ist geil, ich muss die Leute darauf nie hinweisen, wie wir das mit dem Schluss machen können. Ich sag einfach, Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.